herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und Pfirsich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und Pfirsichs. Und in der 20. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Björn Bongartz, Leiter Engagements und Kernteammitglied beim An und Pfirsich. In der heutigen Folge erfahrt ihr, wie Björn durch Impro eine neue Seite an sich entdeckte, warum er lieber Leichen im Kofferraum statt im Keller hat
und welche drei SpielerInnen-Typen laut Gary den Maestro gönnen.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Björn, es ist Januar 2025 und ich freue mich mit dir, die 20. Folge der An und Pfirsich Impro Lounge aufzunehmen. Das ist die letzte Folge, wo wir es one-on-one mit einem Kernteammitglied machen, denn wir haben 20 Kernteammitglieder und du bist in der Reihenfolge der Letzte. Ich kann dir auch verraten, dass wir bewusst dich ganz an den Schluss gestellt haben, weil ich glaube, die meisten Leute auf dich gewartet haben und die Spannung bis ans Ende ausgehalten haben. Du bist in Kloten aufgewachsen und hast deine Kindheit und Jugend im Unihockey-Verein der Kloten Jets verbracht. Nach der Sekundarschule hast du die Lehre als Logistiker gemacht. Eine Geschichte, die wahrscheinlich schon einige kennen, deiner Sekundarschullehrer war der Niki Hegele. Nach der Rekrutenschule hattest du einen sehr prägenden Sprachaufenthalt in Vancouver und bist in einer Reise quer von Alaska und durch Kanada durchgereist. Das war ein sehr guter Satz, Gerald, aber wir lassen ihn jetzt so da drin. 2024 hast du dann deinen ersten Impro-Kurs beim An und Pfirsich gemacht. Welche Rolle der Sprachaufenthalt dabei hatte, werden wir wahrscheinlich noch in der Biografie erfahren. Dann hast du 2016 die Masterclass gemacht und warst Mitbegründer der Impro-Gruppe Tubertus Habich zusammen mit Donat, der glaube ich letzte Woche hier war. Bis September 2018 warst du Teil von Tubertus Habicht und mit dieser Gruppe hast du selbstständig geprobt, eigene Shows, unter anderem im Dynamo oder auch in der Hönk, im Hönk habe ich euch mal gesehen, seid ihr aufgetreten, habt euren eigenen Stil entwickelt. 2018 hast du dann bei dem Praktikum beim An und Pfirsich angefangen und bist dann 2019 Kernteammitglied bei uns geworden. In all dieser Zeit hast du zusammen mit Donat bist du viel aufgetreten und warst an vielen Festivals unterwegs. Und seit 2021 im September bist du Leiter Engagements. Seitdem rockst du hier die Bühne und rockst Verkaufsgespräche vor allen Dingen, ein legendär guter Verkäufer. Und deswegen ist es schön, dass du jetzt gerade nicht am Telefon bist und jemandem eine Impro-Show verkaufst, sondern hier bei mir im Podcast. Herzlich willkommen in der Impro-Lounge, Björn.
Hi Gary, danke.
Ja, Björn, ich habe mich ein paar Mal verhaspelt in dieser Ansage.
Ja, ja, und mein erster Kurs 2014 und nicht 24.
Ah, wirklich? Ja. Habe ich 24 gesagt? Ja. Ich entschuldige mich sehr förmlich.
Kreisproblem.
Ja. Gut, Björn, du hast Unihockey gespielt.
Ja.
Warum denn nicht Eishockey?
Ich bin nicht gut genug für das, also der Körperbau hat nicht für das gestimmt.
Möchtest du jetzt hier on record gehen mit der Aussage, Unihockeyspieler sind einfach Eishockeyspieler, die nicht gut genug waren?
Nein, nicht grundsätzlich würde ich das sagen, aber es gibt einige, die es im Hockey nicht geschafft haben und dann im Unihockey gelandet sind.
Und wärst du denn lieber Eishockeyspieler geworden?
Ja, es ist vielleicht schon ein bisschen coolerer Sport, jetzt rückblickend. Also damals...
Literally cooler, weil er ist ja auf Eis.
Ja, 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 schon cooler. Er ist dynamischer, er ist härter, schneller. Mhm. Aber ich habe den Sport, also Unihockey, ich habe das geliebt zu machen. Ich habe das sehr, sehr leidenschaftlich und mit hohen Ambitionen betrieben.
Wie weit bist du gekommen in der Welt des Unihockeys?
Ich habe schon ein paar Erfolge können feiern. Also mit den D-Junioren sind wir Schweizer Meister geworden. Mhm. Ich bin zweitplatzierter Torschützenkönig bei den Schweizer Meisterschaften bei den C-Junioren geworden. Ich habe das U17-Nationalteam-Aufgebot bekommen und habe 3 Monate lang dürfen mich Nationalspieler nennen. Oh. Aber nur 3 Monate lang.
Und dann haben sie mich nicht mehr eingeladen?
Nein, mich rausgerührt.
Also ja. Wie passiert sowas denn? Also... Wird man dann angerufen oder wird man einfach nicht mehr eingeladen oder wie passiert sowas?
Also der Austritt. Ja? Du kommst, das ist sehr unpersönlich. du kommst ein E-Mail über. Und dann hat es dort 4 Kategorien gehabt. Mhm. A, B, C und D. Ich weiss nicht mehr, was bei allen genau gestanden ist. Bei A ist einfach gestanden, du bist ein hochtalentierter Spieler und wir empfehlen dich für die A-Nationalmannschaft. Mhm. Und D ist, ich weiss auch nicht mehr ganz genau, was gestanden ist, aber du wirst in Zukunft kein Aufgebot mehr überkommen. Irgendetwas in dieser Richtung.
Ui, und du hast das D bekommen?
Ja.
Und weißt du warum?
Meine Qualitäten sind, ich bin Stürmer gsi, ich bin schnell gsi und ich habe einen guten Abschluss gehabt. Ich bin auch gut gsi im 1-0, also wenn du allein auf den Goalie zurennst. Mhm. Ich habe auch viele Penaltys gemacht im Team wegen dem. Aber ich habe, glaube ich, zu wenig gutes Spielverständnis gehabt und mich zu wenig angeboten den anderen Spielern und um wenig zu wenig divers gsi in meinem Spiel. Es war sehr gegen Führer gerichtet und vielleicht ein wenig Verteidigungsarbeit geleistet. Und da, also, es ist mir zwar nicht im Nationalkontext gesagt worden, aber meine Physis hat schon auch eine Rolle gespielt. Ich bin kein physischer, starker Spieler gsi. Auch wenn Unihockey jetzt im Vergleich zu Hockey nicht so physisch ist, ist es schon auch ein Vorteil, wenn du dich körperlich kannst durchsetzen kannst.
Und du warst immer beim selben Verein, immer bei den Kloten Jets.
Ja.
Und weißt du noch, ob die dich aufgefangen haben, ob dieser Information? Weil ich nehme ja mal an, dass sich das schon niedergeschlagen hat.
Das hat mich sehr niedergeschlagen. Vor allem auch, weil ich mit zwei anderen Teamkollegen gleichzeitig das Aufgebot bekommen. Der Sandro Fischer und der Dominik Heller. Ein Shoutout an die zwei. Sind immer noch Kollegen von mir. Und die haben es geschafft. Also die sind, haben ein weiteres Aufgebot für einen Zusammenzug bekommen. Okay. Und in meiner Erinnerung haben die mich schon auch gut aufgefangen. Halt wie es damals vielleicht mit jungen Jungs so ein bisschen, man hat jetzt nicht wirklich lang über das geredet.
Aber hat das nicht aufgearbeitet?
Nein, das ist vielleicht eine Konversation. An 10 Minuten vielleicht gewesen. So, hey, schiss mich an. Ja, ich verstehe es, schiss da. Aber du wirst es dann nächstes Mal schaffen. So, irgendetwas.
Locker Room Guy Talk.
Ja, wirklich sehr kurz und nicht sehr gefühlsbehaftet.
Gibt es für dich Vergleiche, Zusammenhänge, Parallelitäten zwischen Unihockey und Impro?
Ja, das, was glaube ich in vielen Sportarten oder Teamsportarten glaube gibt, so das Antizipieren, vorauszuahnen und können richtig zu stehen und dann auch können jemandem auflegen und dann versenken, kann man ja schon auch Parallelen zu der Impro ziehen, dass ich dir ein verbales Angebot mache, wo ich weiss, du wirst dort Punchline drauf setzen, kann man schon eins zu eins vergleichen, wenn man möchte, zu ich gebe dir einen Pass, du stehst perfekt im Slot und du ziehst ab und versenkst ihn. Ja, I guess.
Aber nicht so, also das ist jetzt eher so generelle Mannschaftssportarten, aber jetzt nicht was Spezifisches.
Nein, ich glaube nicht.
Werden viele Fehler gemacht auf so einem Unihockey-Feld? Oder ist das ein... Es gibt ja Sportarten wie Fußball, die sehr von dauernden Fehlern leben, weil du halt Ball mit deinem Fuß kontrollieren sollst und selbst die Profis können das nicht immer. Aber wenn man zum Beispiel NHL Eishockey schaut, also das ist jetzt mal die höchste Liga Eishockey, da passieren kaum Fehler. Deswegen brauchen die ja auch diese Physis, weil die Pässe kommen zu einem so großen Anteil an. Wie ist das beim Unihockey?
Das passiert schon Fehler. Die werden aber, weil es ist ein kleiner Spielfeld und Unihockey ist auch sehr, sehr ein schneller Sport. Also wenn ein Fehler passiert, wird der meistens schnell bestraft. Also du kannst dir wenig Fehler erlauben, aber sie passieren und wie gesagt, meistens hat das schon eine Konsequenz.
Das ist immer spannend am Fußball, weil Fußball kann, also es gibt natürlich, es kommt auch an, wo der Fehler passiert, aber weil das Spielfeld so groß ist und weil es ja dann doch eine Weile dauert, bis du irgendwo dann hinkommst, um das Tor zu machen, können Fehler da auch oft ausgebügelt werden. Deswegen ist das spannend, dass Fußball sich eigentlich sehr auch mit dem Umgang mit Fehlern. Aber es gibt, vielleicht ist es eine Sportart, wo, wenn da ein Fehler passiert, ist eigentlich auch alles vorbei.
Ist ja nicht gerade alles, aber dann musst du sehr, sehr schnell reagieren. Und ich glaube, im Vergleich zum Fußball fehlt jetzt im Unihockey dir die Zeit, um sie können schnell auszubaden. Weil, wenn du einen Fehlpass spielst in deinem eigenen Drittel, dann geht es keine 2 Sekunden, dann ist vermutlich ein Torschuss gefallen auf dein Goal.
Unihockey. Der weirde Sport, den man irgendwie nur in der Schweiz und in Skandinavien spielt.
Ja, ist so.
Wie Eishockey für Leute, die keine Eisfläche hatten. Ich weiß schon, als ich das erste Mal das erlebt habe in der Schweiz, dachte ich, warum macht man das? Warum spielen die einfach Feldhockey oder Eishockey? Hast du mal Feldhockey gespielt?
Also, ja, aus Spaß mal, ja. Ja.
Feldhockey, ich erinnere mich nur zumindest in der Schule, wo man nicht mit dem Schläger ausholen darf.
Nein, musst nur so nahziehen am Boden. Irgendwie. Ich muss ja, okay, wie man das einen Scheibenschlagschuss nennen.
Ein Scheibenschlagschuss. Meine Damen und Herren, hier in diesem Impro-Podcast, Fachausdrücke aus der Uni-Hockey-Welt, ein Scheibenschlagschuss.
Ist aber veraltet.
Und macht man nicht mehr.
Nein,
also
machen wir nicht mehr.
Ist man uncool, wenn man ja, das macht. Wir erfahren jetzt, wie man ein ganz cooler Impro-Spieler wird, und zwar im nächsten Abschnitt in der Biografie. Seit wann machst du Impro?
Mein erster Kurs habe ich im Oktober
2014.
Genau, 2014 gemacht, wo du, Gary und Simon meine ersten Trainerinnen gsi sind. Ich habe aber einige Jahre vorher schon meine ersten Berührungen gemacht, und zwar in der SEC, beim Niki, wo mein Lehrer war, und auch das Freifach Theater unterrichtet hat, wo auch ich besucht habe. Und dort haben wir auch Impro gemacht, zum Teil aber auch geschriebene Stücke entwickelt.
Warum hast du das Freifach Theater gemacht? Also als, ich stelle mir jetzt so den coolen Björn Unihockey-Star. Wieso geht der in den Theaterkurs?
Ich glaube, weil ich nicht ins Zeichnen haben will.
Man muss sich entscheiden?
Ich bin mir nicht sicher. In meiner Erinnerung ja. Vielleicht stimmt das aber auch nicht. Da kann mich der Niki vielleicht auch korrigieren. Aber ich habe es cool gefunden. Ich bin gern in das Freifach. Auch wenn ich dort noch gar keine Ambitionen hatte, das irgendwie weiterzuführen. Ich weiß aber, dass es mir sehr Spass gemacht hat. Wir sind auch eine Impro-Show schauen, damals in der Schulzeit, wo ich aber null Erinnerungen daran habe. tut mir auch ein bisschen leid, dass das irgendwie jetzt nicht so, also für den Niki vor allem, glaube ich, dass das jetzt dort nicht so den grossen Einfluss gehabt hat. Aber Jahre später dann eben schon. Weil ich habe einen Sprachunterhalt gemacht, ich bin reisen und ich habe dann Impro-Theater in Toronto gesehen, bei Second City. Und dort ist dann das aber der einschlagende Moment gsi für mich, wo ich gewusst habe, das wollte ich auch machen, das wollte ich auch können. Ich wollte mal so gut sein wie die. Ich wollte mal so funny sein wie die, ich wollte mal so schnell sein wie die. Wo ich irgendwie gewusst habe, dass ich das mit meinem Leben möchte anfangen. Und dann sind mehrere Zufälle währenddessen entstanden. Meine Eltern haben den Niki getroffen, zufälligerweise irgendwo. Dort hat der Niki erzählt, er macht Impro-Theater. Ich komme heim von meinem Sprachaufenthalt, sage, ich habe Impro-Theater gesehen, ich finde das mega geil. Und sie sagen, wir haben den Niki getroffen. Hey, geht doch mal zusammen Pizza essen. Und dann sind wir im Giardino in Kloten, wo es eine der besten Pizzas ever gibt, go Pizza essen. Und er hat mir von an und vier sich erzählt, was Angebote sind und so weiter. Und so bin ich dann eben 2014, Oktober, zu meinem ersten Kurs gekommen bei dir und der Simon.
Und weißt du noch, warum dich diese Show in Toronto vom Second City so angesprochen hat? Also was war es an der Impro, was dir so gefallen hat?
Der Humor, also die Comedy. Und so, ich bin einfach so geflasht gewesen, dass die von einem Input aus dem Publikum eben aus dem Nichts eine hure brillante Comedy-Szene kreiert haben. Ich habe es einfach nicht gecheckt.
Und kannst du dich noch an den Inhalt erinnern oder ist es nur das Gefühl, was noch da ist?
Nur das Gefühl. Ich weiss, dass ich einen Input gegeben habe, das weiss ich noch. Sie haben mich direkt gefragt, Sir, what was the most unusual dish? Und so, und dann habe ich gesagt, Snake Blood. Und ich in Thailand das mal probiert habe. Und nachher haben sie irgendeine Szene daraus gemacht. Die mag ich mich nicht mehr erinnern, inhaltlich, aber ich habe sie einfach so geil gefunden. Ich habe auch die Sketches, die sie vorher gemacht haben. Es ist ja immer zuerst Sketches und dann, Impro-Teil. Auch das habe ich mega geil gefunden.
Und weiss, warum bist du denn überhaupt in Toronto der Second City gucken gegangen? Weißt du, was da dazu geführt hat?
Das war ein reiner Zufall gewesen. Also ich bin allein gereisen. Und es war Samstagabend gewesen. Ich weiss nicht, ich bin noch im Hostel gewesen, habe dort Nacht gegessen. Und dann schon so daran gekommen, ey, fuck, es ist Samstagabend. Irgendetwas musst du jetzt machen. Du kannst jetzt einfach allein da im Hostel rumchillen. Und dann bin ich einfach durch die Strassen von Toronto gelaufen und haben per Zufall Second City Theater gesehen und haben gesehen Improv. Und ich dachte, ja, why not? Ich bin, es ist Samstagabend, ich bin einsam. Let's do it.
Die Geschichte von Improvisateuren. Yeah. Wie kommt ihr zur Impro? Ja, es war Samstagabend und ich war einsam. Ja. Also gut, Gott sei Dank warst du nicht in Chicago, weil du hättest niemals in Chicago am Samstagabend das Ticket für Second City bekommen. Und Second City Toronto ist ja Geburtsstätte für einige Comedy-Größen. Mm. Also ich glaube, Mike Myers ist von dort. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Stephen Colbert hat auch in Toronto angefangen, bevor er nach Chicago gegangen ist. Aber es gibt sicher einige, die aus Second City Toronto rausgekommen sind. Gibt es das heute überhaupt noch?
Keine Ahnung.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es das noch gibt.
Ich weiß einfach, dass ich dort, wo ich es zufällig gesehen habe, ich bin extra länger in Toronto geblieben und habe, glaube ich, 3 oder 4 Shows dann nacheinander gesehen, weil ich es einfach so cool gefunden habe.
Cool, ja. Und Second City Shows, für die, die das jetzt nicht wissen, die klassische Second City Show ist eigentlich eine zweiteilige Sketch-Revue, die dann so aus irgendwie so plus minus 20 Sketchen besteht. Die sind vorgeschrieben, wobei es auch dort zum Teil Sketche gibt, die interaktive Elemente haben. Aber das ist eigentlich eine geschriebene Sketch-Show. Und dann gibt es klassisch die legendäre dritte Hälfte, wo dann auch Leute zum Teil gehen. Also als ich im Second City schauen gegangen bin, sind auch Leute dann gegangen nach der Sketch-Show und es sind dann auch neue Leute reingekommen für die freien Plätze. Und in dem Teil improvisieren sie klassisch, ich kenne es nur aus Chicago und nicht aus Toronto, jetzt nicht mit einer klaren Show, sondern eigentlich eher so Vorgabeszene, Vorgabeszene, Vorgabeszene und zum Teil relativ weit vorbereitet, weil sie über diesen dritten Akt in der Regel Sketchmaterial für die Show anfangen weiterzuentwickeln. Mm. Das ist so das klassische Second City Konzept für sie, dass für die Impro prinzipiell eigentlich eher ein Werkzeug zur Comedy-Entwicklung ist und nicht es Performance-Kunst in sich. Deswegen ist, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber klassisch war Second City Impro-Shows schon immer gratis. Man hat gesagt, dafür zahlt man kein Geld. Und deswegen war das so die dritte Hälfte, wo dann auch Leute gegangen sind, weil eigentlich war das so eine gratis Hälfte. Okay, du hast es damals gesehen, überraschend, bist einsam und allein darüber gestolpert und sie haben dein Schlangenblut. Harry Potter, das ist eine Harry Potter-Vorgabe, fällt mir gerade so ein. Snakeblood,
Schlangenblut. Ja,
genommen und Comedy Gold rausgemacht und Björn war gehuckt. Ja. Ist von seinen Eltern inspiriert mit seinem ehemaligen Klassenlehrer gut Pizza essen, hat seinen Impro-Kurs gemacht. Was hat dir denn dann so sehr gefallen an der Impro, dass du es weitergemacht hast? Und warum machst du es heute noch?
Das sind zwei verschiedene Sachen für mich. Also ich bin halt wirklich mit einem, also schon bevor ich den ersten Kursabend gemacht habe, habe ich gewusst, ich will das können. Also das war einfach mal die Hauptmotivation gewesen. Ich möchte die Skills lernen und habe dann am ersten Abend die Skills präsentiert bekommen. Und habe einfach grossen Spass daran gehabt, die Skills präsentiert zu bekommen, aber auch die zu lernen und zu entdecken, was das genau bedeutet. Und habe entdeckt an mir, also habe eine Seite an mir entdeckt, wo ich vorher gar nicht gewusst habe, dass sie existiert. Ich sage das auch immer wieder, ist vielleicht auch nichts Neues jetzt für die, die das hören. Aber ich bin eine sehr introvertierte Person eigentlich. Still und zurückhaltend. Und auf der Improbühne habe ich plötzlich können laut sein, ohne dass man es gesagt hat, dass man es muss. Aber ich bin es irgendwie automatisch gewesen, weil es die Übung vielleicht erfordert hat, die wir gemacht haben. Ich kann laut sein und ich kann auch schlagfertig sein. Irgendwie. Und habe einfach auch nicht können mich selber sein. Oder zumindest nur ein Teil von mir selber und ein Teil ist eben dann erfunden, kreiert in dem Moment. Und das habe ich von Anfang an mega, mega spannend gefunden. Und um das so, man könnte es vielleicht nennen, die extrovertierte Seite so ein bisschen zu explorieren.
Und würde ich jetzt daraus nehmen, hat der private Björn, hätte er sich gewünscht, mehr eine extrovertierte, schlagfertige Person zu sein? Oder war der private Björn mit sich eigentlich im Reinen und hat jetzt eigentlich nur eine zusätzliche Seite an sich entdeckt?
Ich bin mit mir eigentlich immer sehr im Reinen gewesen. Es gibt rückblickend einige Situationen, wo ich gewünscht hätte, dass ich den Schalter können umlegen. Also zum Beispiel, als ich auf die Jobsuche gegangen bin, hätte ich, glaube ich, einige Impro-Skills können anwenden, damit mir das vielleicht ein bisschen einfacher gefallen wäre. Oder in anderen, für mich unangenehmen Situationen. Also das mache ich ja auch heute, dass ich die Skills oder auch von mir aus auch das Mindset bewusst anwende, wenn ich das muss machen. Aber ich mache es nicht automatisch und ich mache es auch nicht immer. Ich mache es, wenn ich möchte.
Und also du hast angefangen, was dir am Anfang gefallen hat, ist diese andere Seite an dir zu entdecken. Und warum machst du es denn heute immer noch?
Weil ich möchte Leute unterhalten, ich möchte sie begeistern und ich möchte sie inspirieren. Das hauptsächlich, und ein kleiner Teil ist eben nur das, wo ich kann mal für einen Moment lang nicht mich selber sein und kann für einen Moment in eine fiktive Welt eintauchen, was ich schon als Kind auch gerne gemacht habe. Ich kann eine Stunde Lego spielen, zum Beispiel, oder auch Game, wo es eine ganz andere Welt ist. Auch dort eintauchen und mich auch drin verlieren. Und das genießt, das ist der andere kleine Teil, aber hauptsächlich ist schon für Publikum und für die Leute sie unterhalten, begeistern.
Cool. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, welches ist denn deine Lieblingsshow? Lieblingsimpro-Show? Vielleicht auch eine, mit der du das Publikum unterhalten möchtest. Welches ist deine All-Time-Lieblingsshow?
Es ist Donut und Björn.
Es war mir so klar, dass du Donut und Björn sagst. Ja, warum? Ich
also, ich habe mit, in dem 2014 den ersten Kurs mit dir und Simon als Trainer, aber auch mit dem Donut, wo ich dort kennengelernt habe. Also, wir haben zusammen die Impro-Reise angefangen und im Kurssystem damals von 41 fast die identischen Kurse auch nachher nach besucht. Ich glaube, zwei Kurse, die wir nicht zusammen gemacht haben, aber sonst alles zusammen. Das heisst, er ist ein grosser, treuer Wegbegleiter von mir in der Impro. Wir haben uns auf der Bühne sehr schnell gut verstanden, so ein bisschen die ähnlichen Richtungen gesteuert und auch dann abseits der Bühne uns gut verstanden und Sachen unternommen. Und da ist einfach schon mal eine gute Connection da. Und warum ich die Show mit ihm mache, ist auch immer noch der Grund, wie wir uns gut verstehen, wie wir uns gut connecten, wie wir in eine ähnliche Richtung wollen, was Impro anbelangt. Und weil wir uns dort auch fest mit dem Format auseinandergesetzt haben. Wir haben zusammen auch viel experimentiert. Also Donat und Björn ist jetzt von Art das dritte Format, das wir zusammen entwickelt haben. Wir haben gestartet mit Glad und Entsichert, James-Bond-Parodie-Show, dann Tumble and Weed, was eine Art ein Western soll sein. Und dann Donat und Björn, inspiriert von Middleditch und Schwartz, also keine Genre-Show. Und ich muss da an dieser Stelle auch viel Credits an Donat geben, weil er ist derjenige war, der das auch immer gestartet, initiiert hat und so der Driver war von dem. Er ist eigentlich jedes Mal zu mir gekommen und gesagt, Björn, wie wär's? Machen wir die Show zusammen? Und ich bin dann derjenige, der gesagt hat, ja voll, ich bin dabei, cool. Hab Bock. Und Donat und Björn ist jetzt so eine Lieblingsshow von mir, weil wir auch schwierige Zeiten durchgemacht haben mit dem Format. Wir haben eine Phase gehabt, wo wir sehr unzufrieden mit uns selber und mit dem Format gewesen sind, wo wir uns immer wieder damit auseinandergesetzt haben, wie können wir die Show besser machen, inhaltlich aber auch besser und inspirierend für uns. Da haben wir uns auch mit dir auch unterhalten gehabt. Der Frank war auch einmal bei uns und hat das mal gecoacht. Darum fühlt es sich für mich wie ein Lieblingsformat an, weil wegen dem Donat, weil ich ihn mag und weil ich ihn schätze. Aber auch, weil wir dort Arbeit drin gesteckt haben. Ganz anders als bei den anderen Formaten, die wir hier haben.
Inwiefern? Weil da keine Arbeit drin steckt? Oder?
Doch, steckt schon Arbeit drin, aber weniger so, weniger aus dem Boden raus kreierte Arbeit. Wir haben das von null auf erarbeitet, experimentiert, probt, nach Shows an den Festivals oder auch da reflektiert, was hat gut funktioniert, was nicht. Das machen wir da natürlich auch.
Aber es ist eures.
Also genau, es fühlt sich ein bisschen mehr wie unser eigenes Ding an.
Jetzt die Frage, die alle umtreibt, die Donat und Björn je gesehen haben. Und warum heißt es Donat und Björn und nicht Björn und Donat?
Es tönt cleaner.
Findest du?
Ja.
Donat und Björn. Donat?
Ja.
Donat und Björn.
Donat und Björn tönt cleaner.
Mir irritiert immer, dass es alphabetisch so. Ich würde das ja alphabetisch sortieren.
Ja, aber Björn und Donat, da hat für mich wie so eine kleine Pause drin, Björn und Donat. Und Donat und Björn geht viel einfacher von der Lippe.
Alright, ja, das macht noch Sinn. Ich, manchmal aus Versehen ist mir rückgemeldet worden, nenne ich die Show Björn und Donat, weil ich sie einfach in meinem Kopf...
Also auch ein Tag im Alphabet.
Ja, das wäre für mich so die... Wir müssen das in der Reihenfolge bringen, aber ich verschiere es mit dem Klang. Donat und Björn.
Das stimmt schön.
Donat und Björn. Ja. Donat und Björn.
Ja, je länger das sagst, umso schlimmer tönt es jetzt.
Ich möchte ja nur einen kleinen Twist in dieses Liebes-Bromance reinbringen, in dem du kommst, wieso heißen wir eigentlich Donat und Björn und nicht Björn und Donat? Wie würde der Donat wohl reagieren, wenn du ihn damit konfrontieren würdest, dass du gerne möchtest, dass du jetzt vorne stehst?
Er steht ja nicht vorne. Also ja, der Name. Aber es hat nichts damit zu tun,
dass... Aber wie würde Donat reagieren? Würde Donat sagen, easy peasy, oder sagen, no way, Jose?
Hey, also es ist ja schon interessant, was du jetzt ansprichst, was vielleicht jetzt mit dem Namen zu tun hat, aber ich meine, es hat natürlich, unsere Dynamik hat natürlich immer Rivalitätspotenzial gehabt, über all die Jahre. Sie ist manchmal vielleicht auch entstanden, aber halt nie so ganz, dass man würde sagen, wir sind Rivalen, sondern es ist immer freundschaftlich geblieben, egal was passiert ist. Weil, also ich kann jetzt einfach für mich reden, weil ich ihn schätze, weil ich ihn in einen grossartigen Improviser finde. Und ich auch danach strebe, was er macht. Also er motiviert mich auch, dass ich an meinen Skills, an meinem Impro dranbleibe und dass ich mich verbessere auch. Und darum ist es mehr so eine Motivation, eine freundschaftliche Motivation als eine Rivalität.
Ja. Das finde ich mega schön. Also so erlebe ich euch zwei ja auch miteinander.
Aber um deine Frage jetzt noch vielleicht ganz zu beenden, wie würde er reagieren? Er würde sagen, lass uns drüber reden. Und wäre ziemlich sicher einverstanden, sollte ich gute Argumente haben, die ich nicht habe, dass er dann sagt, also gut, dann machen wir es.
Okay, meine Damen und Herren, haltet Ausschau, wie wird diese Show im Herbst 25 heißen? Und guckt, ist sie immer noch Donat und Björn oder Björn und Donat oder heißt sie vielleicht Gerald Weber präsentiert Donat und Björn? Das finde ich auch gut.
Das fändest du natürlich sehr geil.
Gerald Weber präsentiert.
Das ist wie Pepsi oder Cola präsentiert irgendetwas.
Ja, voll. Ja. Dann kommen wir mal zu einer anderen Frage. Du, Björn, was ist dein All-Time-Lieblings-An-und-Pfirsich-Moment?
Ja, da habe ich mir einige Gedanken darüber gemacht. Und schlussendlich wähle ich meinen ersten Gedanken, den ich hatte, wo ich die Frage das erste Mal gehört habe, in der ersten Podcast-Folge. Und zwar, es war das erste Mal, wo wir da ins Zollhaus, ins halbfertige Zollhaus als Gesamtteam reingegangen sind. Wir sind vorher in diesem Waffelladen Waffeln essen. Ich glaube, der erste und letzte Tag, wo es auch wirklich ein Waffelladen war. Jetzt ist es ein
shady, weird place.
Ja, genau. Ein Shisha-Bar, wo niemand drin ist. Und nachher sind wir da reingekommen. Und ich weiss auch noch genau, da sind alle unsere, die Schwarz-Weiss-Fotos sind so aufgereiht gewesen auf der Bühne und du hast den Joke gebracht, jetzt hat man das Gefühl, wir wären alle bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Und der ist mir mega geblieben. Ich habe auch mega lustig gefunden. Wegen dem mal. Und nachher auch haben wir so, natürlich aus den Federn von Simon Schwegler, einen Moment gehabt, da ist, man hat sich, müssen einen eigenen Song auswählen. Und dann ist der Song gelaufen und dann ist man auf die Bühne mit dem Song. Und dann haben die anderen ein paar schöne Sachen gesagt zu dieser Person. Und warum ich das mal als All-Time-Favorite-Pfirsich-Moment wähle, ist, weil ich mich dort als wirklich vollwertiges Mitglied von An und Pfirsich gefühlt habe. Einfach emotional.
Voll. War da die Bühne schon so, wie sie jetzt ist? Also war schon soweit? Ja. Kann ich mich erinnern. Diese Simon war ja damals in charge für alle Eröffnungssachen und das war ihr sehr, sehr wichtig. Ja. Solche Tribe-Elemente, wie sie sie nennen.
Ja, das macht Simon auch wirklich gut. Sie übertreibt es manchmal dann auch, weil wir haben an dem Tag ja auch noch müssen so geheime Aufgaben erfüllen, wo die anderen niemand mitbekommen dürfen. Wo ich dann schon den Gedanken hatte, ja, es ist auch gut. Können wir es nicht einfach geniessen. Aber ich, Ich finde es eine tolle Eigenschaft, die sie hat. Die habe ich gar nicht.
Haben nicht auch alle irgendwie was mit dem Schlüssel und mit dem Tor machen müssen? Und jeder hat einzeln das aufmachen? Es gab doch mal sowas. Wo jeder einzeln durch die Tür gegangen ist.
Ja, ich weiß nicht, ob es auch an dem Tag war oder ob das nochmal etwas anderes war. Ja. Aber stimmt, ja.
Naja. 2021 nehme ich an, ja. Muss Januar 21 gewesen sein. Ja, als das Zoll ausgebaut wurde. Schön, schöner Moment. Komm, denke ich gerade wieder dran zurück. Und dann durfte sich jeder noch mit seinem Bild einen Platz an der Wand suchen. Genau. Ne? Und Frank, der Punk,
hat es schräg. Genau, schräg aufgehängt.
Das war ehrlich gesagt eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, als er weg war. Ich habe sein Bild gerade gehängt. Ja. Das hat mich schon wahnsinnig gemacht. Aber wahrscheinlich jedes Mal, wenn der Frank hier drin ist, hängt das wieder schräg.
Das glaube ich dir.
Ja, schöner Lieblingsmoment. Und du weißt jetzt wahrscheinlich, was jetzt auf eine Frage kommt, die auch immer kommt. Mhm. Björn, was ist die eine Impro-Weisheit?
Nimm deine persönlichen Meinungen, Interessen und Geschichten mit auf die Improbühne und nutze die.
Nimm deine eigenen Meinungen, Interessen und Geschichten mit auf die Bühne und nutz die. Du meinst als Inspirationsquelle?
Ja. Mhm. Weil ich bin schon mittlerweile ganz fest davon überzeugt, dass wir nicht konstant neu erfinden müssen, wenn wir auf der Bühne sind, sondern dass das Leben, das wir führen, grosse Inspiration bietet für das, was wir machen. Zum Teil einfach rein punktuelle kleine Sachen bis zu grösseren Themen, wo man einflechten können ins Spiel. Und das Geile finde ich eben auch, dass man aus Publikumsperspektive sieht, wenn eine Reaktion ehrlich oder von einem wahren Ort herkommt, so wie auch, wenn man mal einen Rant hat über etwas und das ist ein wahrer Rant, dass man das sieht und dass das noch so eine zusätzliche Würze von dem Moment ist.
Wie passt denn das zu der Aussage, die du vorhin getroffen hast, dass etwas, was dir in der Impro gefällt, ist, dass du jemand anderes als du selber sein kannst?
Stimmt, hast recht. Das steht ein bisschen im Konflikt, ja. Mhm. Das stimmt. Ich nutze es ja als Inspirationsquelle, ich sage das dann, es ist wahr, es ist aber trotzdem noch eine fiktive Umgebung, wo ich mich drin befinde. Mhm. Und ich sage sie nicht als Björn, sondern dann als ein Charakter, wo halt das sagt, was der Björn auch will sagen, und das ist für mich der Unterschied.
Cool. Also, ganz frei nach Del Close, der gesagt hat, lead interesting lives and tell about them on stage.
Voll. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll.
Nimm deine eigenen Meinungen, Geschichten und
Interessen
mit auf die Bühne. Cool. Jetzt, Björn, zum Ende des biografischen Teils angekommen und kommen zu Geralds Thema, wo ich dir versprechen kann, es geht um eines deiner großen Interessen. Viel Spaß bei Geralds Thema. Björn, seit einigen Jahren renne ich durch die Impro-Welt und erzähle, dass es nur 4 Szenentypen gibt. Save the World, Save the Marriage, Save the Friend und die Gruppe Game-Szenen oder Game-of-the-Scene-Szenen, weil ich ganz klar sagen möchte, Game-of-the-Scene gibt sehr viele verschiedene Arten von Game-of-the-Scene, aber ich glaube, sie sind alle ungefähr dieselben. Und ich behaupte, diese 4 Szenen haben 4 Narrative und Szenendynamiken und wenn man die kann, kann man eigentlich in jeder Szene proaktiv mitspielen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das absolut wahr ist und irgendwann werde ich Bibel schreiben, in der das drinsteht.
Das hoffe ich doch.
Hoffe ich auch, aber das hoffe ich seit über 10 Jahren und wenn Daniela Landert das hier hört, denkt sie, ja, das habe ich dir vor 10 Jahren schon gesagt. Irgendwann wird es vielleicht mal kommen oder vielleicht mache ich dann in diesem Jahr mal einen Podcast, wo ich über diese Szenentypen rede. Könnte ich mir vorstellen. Du kannst jetzt mein Erschrecken feststellen, als ich auf der Burg war und der Björn Bongartz voller revolutionärer Freigeistigkeit einen Workshop pitcht, der heißt Autofahrszenen. Und ich denke so nach, mach mal Save the World, Save the Marriage, Save the Friend, Game of the Scenes, da steht nirgendwo Save the Car. Björn, was zum Teufel sind Autofahrszenen? Ist das öppis oder ist es einfach so ein neumodischer Schnickschnack?
Neumodischer Schnickschnack.
Neumodischer Schnickschnack. Autofahrszenen. Erzähl mir mal, was Autofahrszenen sind. Warum du glaubst, das sei etwas.
Du bist schon ein Impro-Boomer, manchmal. Yeah.
Ja. Na komm, nur Impro-Gen-Z-Like. Let's go.
Also, was Autofahrszenen sind, also ob sie ein Szenentyp sind, so wie die vier, die du jetzt beschrieben hast, das glaube ich nicht. Mhm. Aber es sind also ich habe hauptsächlich grossartige, schöne, coole Szenen gesehen, wo sich in einem Auto drin, wo in einem Auto stattgefunden haben. Mhm. Und ich habe schon ein bisschen eine Theorie, warum das so ist. Also das Erste ist mal ganz auf der einen Seite Thema Object Work. Okay? Mhm. Und wenn es darum geht, schnell eine Welt zu definieren. Mhm. Ein Auto hast du mit zwei Handgriffen definiert und alle wissen, okay, das ist ein Auto. Mhm. Dann wissen wir das schon mal. Also so, dass, wenn da die W-Fragen denken, haben wir das in einer Sekunde gemacht, dass wir was machen wir, auf eine Art schon definiert haben. Mhm. Und es geht ja in den meisten Szenen ja eigentlich nie um das, was du machst und wo du bist. Je nachdem, also Save the World von mir aus, ja dann schon. Aber das ist mal das eine. Also du kannst sehr schnell eine Welt etablieren. Und das Zweite ist, du siehst...
Ich finde das ja schon mal eine interessante Antwort. Ich überlege gerade, ist denn das mit anderen Räumen anders? Als Beispiel, ich schneide etwas, da bin ich in der Küche. Also diese klassische Gurkenschneideraktion.
Ja,
ich gebe dir recht darin, dass du sehr leicht so einen Ort gibst, wo sehr viele Leute sich was drauf vorstellen können, weil ich nehme an, alle Menschen, die das sehen, waren schon mal in einem Auto. Mhm. Und eine Küche kann noch also die Variation von Küche und was das heißt, ist natürlich sehr viel größer. Eine Toilette wird aber auch funktionieren, oder?
Ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt interessant. Also ein Auto ist viel interessanter wie ein WC.
Wirklich?
Ja.
Okay, challenge das trotzdem nochmal. Also so zwei, nehmen wir mal so WC, so ein Public, so ein öffentliches WC, wo so mehrere nebeneinander sitzen. Mhm. Und zwei sitzen nebeneinander auf zwei WCs. Ist das nicht dasselbe wie in einem Auto?
Nein, du bist schon mal ein bisschen räumlich getrennt voneinander. Mhm. Selbst wenn man das jetzt nicht würde sehen, aber es fühlt sich vielleicht so an. Und in einem Auto sitzt du halt wirklich direkt nebeneinander. Mhm. Und es hat keine Wand dazwischen, die dich irgendwie separiert. Und du bist in einem Raum, in einem Auto drin. Und das connectet dich schon mal.
Und obwohl, wenn du ein Auto fährst, guckst du dich nicht an. Also
nein.
Fahrer und Beifahrer, du hast ja eigentlich etwas, deswegen, ich denke so ein bisschen trotzdem an so zwei WC-Schüsseln, die nebeneinander sind, mit schon einer kleinen Stellwand zwischendrin, da hast du dieses, wie meinst
aber
du das?
Aber gut, auf einem WC hast du keine Tätigkeit. Ja. Also außer du tust so, als würdest du schiessen und so, aber das ist jetzt nicht wirklich...
Aber der Beifahrer im Auto...
Der hebt seine rechte Hand auf
und hebt sich dort.
Und das ist seine Tätigkeit von dieser Person. Und die Person links, die hebt das Steuerrad und je nachdem, wie geskillt man ist, in dem tut man noch schalten. Und das ist Tätigkeit, so simpel wie sie ist.
Alright, okay. Ich bin da bei dir, dass ein Auto ein sehr archetypischer Ort ist, wo jeder eine klare Vorstellung hat und wo ich sogar behaupten könnte, du kannst eigentlich mit der Wahl des Autos noch wieder ganz viel erzählen. Also ist es ein Porsche oder ein Lambo oder ist es ein uralter Kastenwagen oder was ist es? Das ist natürlich sehr wenig Definierung, ist halt, wer sitzt in einem Lambo und wer sitzt in so einem Elektriker-Kastenwagen?
Ich bin schon sehr oft in einem Fiat Punto gesessen.
Hast du das explizit definiert oder war das nur in deinem Kopf?
Beides.
Alright.
Beides.
Okay, also du sagst, Autofahrszenen haben eine Qualität, dass das wo und was sehr wohl definiert ist und auch relativ eingeschränkt ist.
Ja.
Weil es ändert sich auch nicht mehr wirklich.
Nein. Und genau das Eingeschränkte ist ein weiterer Vorteil von dieser Szene. Mhm. Wo ich glaube, vielleicht schon die Spieler und Spielerinnen, die verbal sind, ein bisschen mehr entgegenkommt. Mhm. Nicht, dass du nicht kannst physical sein in einem Auto. Definitiv kann man das. Aber ich glaube, es spielt mehr in die Richtung, dass du dich halt einfach unterhaltest. Und gerade zum nächsten Thema oder innenflüssendes Thema von definieren. Nothing ist perfekt in einem Auto zu machen, weil du unterhaltest dich einfach mal über irgendetwas. Du kannst in einem kurzen Satz ja auch erzählen, wohin wir fahren zum Beispiel. Und dann weiss man, hat man auch schon ein Ziel. Nicht, dass man in der Szene muss an dem Ziel ankommen, überhaupt nicht. Aber hat man dort schon eine weitere Vorstellung und das dient wieder als Inspiration für einen Dialog, für den Nothing-Teil. Also in meinen Kurs, in meinen Basic-3-Kurs, wo man Nothing-Nothing unterrichtet, wähle ich ein Auto als Setting und ich gebe einer Person, das ist inspiriert von Pulp Fiction, von der Autofahrszene zwischen diesen zwei Auftragskiller, wo ich sage, okay, du sollst einfach mal eine Meinung haben über irgendetwas und dort mal erzählen und die andere Person fragt nach, und bejaht dich grundsätzlich, dass die andere Person mal einfach in ein Erzählen kommt, wo es eigentlich um nichts geht. Und genau das eignet sich eben das Auto super. Also klar könntest du ja sagen, du kannst es auf einem Hochsitz machen, wo Jäger und Jägerinnen wären. Aber du hast eben die minime Tätigkeit noch drin in einem Auto, wo es dann eben spannend macht, ein bisschen auch visuell. Und dann schauen wir mal aus dem Fenster und du erzählst, warum du ein grosser Airbus 380-Fan bist. Was du so geil an diesem Flugzeug findest. Und du kannst vielleicht auch eine Parallele ziehen von etwas, was du gerade siehst, weil du mit dem Auto irgendwo dran vorbeifährst. Darum finde ich, dass sehr geile Dialoge entstehen können, wenn du im Auto sitzt und einfach redest. Weil du hast eine connectende Tätigkeit. Ich empfinde auch in einem Auto drin, sie gibt dir eine gewisse Ruhe. Weil klar könnte das Auto von mir aus kaputt gehen oder du überfahrst jemanden. Aber es passiert eben selten.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ich dir jetzt versuche zu folgen, dann sagst du, auf der einen Seite lege ich den Fokus auf den Dialog, weil ich zwei Figuren mehr oder weniger an einem Ort einsperre, wo es nachvollziehbar ist, warum man jetzt erstmal nicht weg kann. Weil man ist halt am Fahren, ich kann da nicht einfach weglaufen, ich muss hier bleiben. Und ich kann über die Art des Autos, ich kann über die Art der Beziehung und ich kann über die Art des Zieles eigentlich sehr viel Subtext oder Hintergrundinformationen machen. Ne? Ja. Also, du sitzt ja eigentlich nie mit jemandem Fremden im Auto.
Nein.
Und selbst wenn es jemand Fremdes ist, dann ist es ein Auftragsverhältnis, ne? Wenn es ein Taxichauffeur ist zum Beispiel. Also du hast mal grundsätzlich eine Beziehung von zwei Leuten, die auch sich kennen und die ein gemeinsames Ziel zu haben scheinen.
In den meisten Fall, ja,
sonst wären sie nicht im selben Auto. Genau. Und dann höre ich noch, dass du sagst, dass zwar die Leute in dem Raum relativ statisch sind und dadurch Zeit und Ruhe gewinnen, aber du ja bei einem Auto eine sich dauernd wechselnde Umwelt hast. Also hättest du immer einen Grund, warum etwas Neues in die Szene kommt, während du, wenn du in der Küche sitzt, und du sitzt in der Küche und isst, dann ist ja auch die Umwelt genauso statisch. Dann mag der Raum vielleicht größer sein und variantenreicher, aber die Umwelt verändert sich eigentlich nicht.
Richtig, ja. Und wenn ich es jetzt von deiner Einleitung kann hinzufügen, wegen diesen Szenentypen, Save the World, Save the Marriage, Save the Friend und auch Game of the Scene, kannst du alles auch in einem Auto machen. Ich glaube, vielleicht eine Beziehungsszene eignet sich dafür am besten, eben weil sie verbalisch oder verbaler ist, verballastiger ist. Aber eben, ja, auch das, was du sagst, als Notnagel könnte man auch sagen, ja, sollte uns nichts mehr in den Sinn kommen, wir können darüber reden, ja, dann geht das Auto kaputt. Und wir müssen jetzt das versuchen zu flicken und dann sehen wir, oh shit, wir sehen die Tafel und dort steht, nächste Tankstelle ist 200 Kilometer entfernt.
Voll, deswegen finde ich es ja eigentlich, obwohl ich, als ich das Thema mir überlegt habe, gedacht habe, ich finde eigentlich Autofahrszenen bescheuert und ich weiß nicht, warum der Björn mit diesen Autofahrszenen durch die Gegend kommt, warum das keine Bootsszenen. Aber jetzt, wo ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, da hat es eben schon noch etwas. Denn ich würde sagen, ja, in ihrem Grundwesen sind es Beziehungsszenen. Also ob das Save the Marriage oder Save the Friend ist, könnte ja beides easy sein. Und Game könntest du wahrscheinlich, zumindest Sprachgame, könnte man sich ja gut machen. Save the World würde sich, glaube ich, nicht intuitiv so eignen, aber, wie du ja sagst, wenn das Auto kaputt geht oder wenn mit dem Auto was passiert, ist das immer gravierend. Also du kannst dadurch natürlich sehr leicht ein sehr nachvollziehbares Problem haben. Wohingegen, wenn in der Küche, wenn die Küche wieder zergleich ziehen und der Kühlschrank geht kaputt, ist das jetzt erstmal noch nicht dramatisch. Aber im Auto heißt das immer, wir erreichen unser Ziel nicht.
Genau, weil du hast am Anfang in der Szene etabliert, wir fahren in den Europapark.
Das ins Auto ist immer kommt. Der
Europapark. Ja, es ist viel der Europapark. Aber ich glaube, ich bin noch nie dann in den Europapark dann angekommen. Ich glaube, das ist noch nie passiert.
Ja, eines Tages nehme ich dich mit in meinem Auto zum Europapark.
Geil.
Aha. Okay, warum denn so dialoglastig sehen? Weil das glaube ich, okay, ich würde zugestehen, dass du emotional und in einer gewissen Art und Weise vielleicht so ein bisschen Slapstick in so eine Szene reinbringen kannst. Aber ja. Menschen, die sich im Auto bewegen, das wird dann relativ schnell Slapstick, weil du kannst dich einfach nicht wirklich frei bewegen, außer nach links, rechts gucken, dieses komischen Griff an der Tür greifen.
Was man eigentlich sonst nicht macht, aber
auf der Tribüne. Doch, meine Frau macht das, aber vielleicht geht es an meinem Auto verstehen. Aus dem Handschuhfach Sachen rausholen. Ist das nicht ein bisschen wahnsinnig limitierend, dass das so auf einen Aspekt von Informationen und so auf Dialog reduzierst?
Nein.
Nein. Gute Antwort, nein. Nein.
Also, etwas Kleines noch von wegen Slapstick, also wenn der Donut so tut, als würde er Auto fahren, ist das schon sehr lustig. Weil er kann ja nicht Auto fahren in echt und das merkt man. Und das ist eben echt. Das ist wahr und darum ist es eben geil.
Würdest du es dann outcallen? Also,
ich call es dann schon out. Ja.
Ja, okay.
So wie er mich sicher 10-mal outcallt hat bei der Show vor zwei Monaten, wo ich meine Brille bekommen habe, dass es immer um Brille gegangen ist. Aber das ist auch etwas, was ich immer sehr schätze an unserem Spielstil. Aber anyway,
zurück zu den Autofahrszenen,
sich auf einen Dialog zu reduzieren, ist vielleicht eine persönliche Meinung. Ich finde halt die Beziehungsszene, wo es um das geht, finde ich am interessantesten. Mhm. Und ich finde schon, dass durch den Dialog dort am meisten kann entstehen. Dass du dich dann wirklich mal kannst darüber aufregen und dann eben im Auto halt auf den Sitz haust oder so und dass du dich dann wieder findest, auch einen Moment Ruhe kannst ertragen, weil du bist ja in dem Auto und du fahrst einfach, nachdem du den emotionalen Peak erreicht hast, dass du dort einfach auch mal kurz Ruhe wieder ins Spiel bringst und nachher wieder mit den Dialogszielen starten. Für die einen kann es garantiert limitierend sein, das stimmt sicher. Ich persönlich halte das aber am inspirierendsten.
Was ja auch spannend ist, weil du dadurch, dass egal wie die Stimmung zwischen den zwei Personen, wenn wir jetzt mal von zwei Personen ausgehen, können natürlich auch vier Personen sein und dann hast du natürlich auch interessante Teilung von hinten und vorne.
Ja.
Du kannst die Abstände zueinander eigentlich nicht verändern. Ne? Egal, wie sehr ich dich gerade hasse, du sitzt immer noch, wie weit ist man im Auto entfernt, einen halben Armlänge von der Person weg. Mhm. Wenn man sich näher kommen will, ist immer irgendwie das Risiko, was passiert jetzt, wenn man sich eben beim Autofahren näher käme.
Und das Interessante ist eben auch, dass ich auch dann schon einige Autofahrszenen erlebt, wo ich oder die andere Person sich dann dazu entschieden hat, halt an, ich steige jetzt aus. Und dann passiert aber immer wieder der Moment, wo, wenn das passiert, wenn ich aussteige, dann bin ich nicht mehr connected zu dieser Szene. Weil ich ausgestiegen bin ich aus der Szene ausgestiegen. Und wenn ich dann wieder einsteige, dann fühlt sich wieder an, als wären wir wieder dort miteinander drin und dass wir das jetzt miteinander lösen müssen. Und einfach aussteigen und das Angebot machen, ich fahre jetzt per Anhalter mit, das ist eigentlich auch ein Angebot für, ich will die Szene beenden, obwohl sie gar noch nicht fertig ist.
Also diese, wie man im Englisch sagen würde, Constrainment, diese Einengung der Möglichkeiten, reduziert es halt sehr fest auf die Beziehung. Würdest du sagen, dass Autofahrszenen aus deiner Erfahrung tendenziell eher Beziehungsszenen sind oder eher Game of the Scene-Szenen sind?
Ich würde sagen, tendenziell Beziehungsszenen. Und nicht unbedingt also liebende Beziehungen, sondern all die Beziehungen auch. Ältere Kind oder Großeltern, Enkel, also so die Beziehungen eher tendenziell.
Ich frage mich, weil für mich ist das ja so, ich bin sehr auf dem Land groß geworden, da war es Auto normal, ich habe sehr viele Kindheitserinnerungen in Autos drin und ich fahre auch heute Auto. Glaubst du, dass der Akt des Autofahrens und länger Autofahrens und sich Unterhaltens, ist das universell, also in unseren Breitengraden, ist das etwas, womit wirklich jede und jeder was anfangen kann?
Ja. Gerade zufälligerweise, der Donat und Björn Show vor einem Monat, haben wir eine Roadtrip-Show gemacht. Mhm. Und unsere Show besteht ja darin, dass wir am Anfang mit dem Publikum redet. Und dann haben wir gefragt, wer von euch hat schon mal einen Roadtrip gemacht? Mhm. Und dann haben alle die Hände aufgestreckt. Mhm. Alle haben das schon mal gemacht. Mhm. Mhm. Und die allermeisten auch mit anderen Leuten zusammen und nicht allein. Mhm. Sondern das ist etwas, das ist in uns drin. Ich glaube schon auch, dass es auch von der Popkultur ein bisschen beeinflusst ist. Also ich meine, zum Beispiel auch How I Met Your Mother, gibt es ja auch eine Folge, wo es ja eigentlich nur um das geht, wo der, glaube, wie heisst der, Ted und der Marshall irgendwo mit seinem Ford Fiero irgendwo herfahren. Mhm. Und das löst etwas aus, mit einem Auto irgendwo hinfahren. Ich persönlich liebe auch, mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Mhm. Also einen Roadtrip zu machen und eigentlich, dass der Weg fast noch interessanter ist als ein, von mir aus auch der Europa-Park.
Mhm. Ich habe jetzt ein paar Gedanken. Ich versuche sie gedanklich zu strukturieren. Das Erste, du hast ja jetzt begonnen eigentlich mit der Idee, also als Tipp, jetzt gehen wir wieder zurück zu Autofahrszenen, spielen. Mhm. Etablieren mit relativ wenig Handgriffen, wissen wir, wo wir sind, die andere Person steigt ein, begrenzter Raum, es entsteht eine Beziehung. Und dann hast du ja, wenn du das Nothing, Nothing, Nothing anleitest, darüber gesprochen, jemand hat eine starke Meinung und lässt sich vielleicht von außen inspirieren und die andere Person bestätigt das. Hast du noch mehr Anleitungen, wo du sagen würdest, die eignen sich, um in diesem Setting Autofahren gute Szenen zu spielen?
Also jetzt zum Anleiten.
Ja, also so als Tipps für diejenigen, die hier zuhören und die sich denken, okay, ich verbringe meinen nächsten Freitag in der Töpferei, damit Autofahrszenen zu üben. Was würde es ihnen noch mitgeben, außer ich rede über was und der andere stimmt mir zu? Um eine gute, dynamische Autofahrszene. Weil ich glaube, dass du recht hast, dass sehr viel Potenzial drin steckt. Ich glaube aber auch, es steckt sehr viel Potenzial für gähnende Langeweile drin, weil du nie was mit Neuem, wirklich was Neues bringen.
Also okay. Wirklich was Neues. Also dass der Nothing-Nothing-Start, wie jetzt eben jemand hat eine Meinung und erzählt das, das ist der Beginn. Okay? Mhm. Und die Übung, die ich erzählt habe, dient rein als Übungszweck. Mhm. In einer Szene braucht es natürlich irgendwann den Konflikt. Mhm. Auch wenn es nur ist, dass die andere Person mit dieser Meinung nicht einverstanden ist. Mhm. Es muss auch nicht dann um das gehen, aber mit dem startet es wie schon. Mhm. Und damit nicht gerne die Langeweile entsteht, die Meinungen, die müssen emotional sein. Mhm. Und sie müssen spezifisch sein. So spezifisch wie möglich. Und so emotional wie möglich. Eben, dass er kann, dass der Spieler oder die Spielerin erstes Mal einfach mal in Fahrt kommt. Und dass die andere Person sich an etwas kann nehmen kann, wo ich sage, da bin ich jetzt nicht mit dir einverstanden. Und dann haben wir einen kleinen Konflikt mit, dann haben wir einen kleinen Streit, wo aber die andere Person auch eine starke und eine spezifische Meinung muss haben. Sie kann nicht einfach sagen, hey, ich finde das nicht gut. Sondern ich muss sagen, ich finde das nicht gut, weil ich habe mal die und die Erfahrung gemacht und drum finde ich das so.
Ich habe noch eine Rückfrage, damit ich das, weil ich will dir wirklich genau folgen. Du hast gesagt, so spezifisch wie möglich. Mhm. Ist das wahr? Ich frage dich deswegen, gib mir das Beispiel. Oder wir könnten jetzt, über Oasis reden und ich könnte sagen, Oasis ist crap, Blur war besser. Das ist noch relativ allgemein, es war konkret, aber allgemein. Wir könnten aber auch sagen, ich weiß nicht, wie der Sänger von Blur heißt. Weißt du, wie der Sänger von Blur heißt?
Nein.
Welche Namen höre, will ich wieder kennen. Der Sänger von Blur ist besser als Liam Gallagher. Das ist hier schon konkreter, oder ich könnte sagen...
Gut, dann meine ich nicht, dann spezifisch vielleicht irreführend, dann würde ich sagen detailliert. Wenn du sagst, der Sänger von Blur ist besser als der Liam Gallagher von Oasis, dann musst du mir sagen, warum. Und zwar, und dort aber auch sehr detailliert, warum du ihn besser findest. Was macht er besser? Und was macht der Liam Gallagher schlechter?
Aber ich frage mich jetzt gerade, ob fürs Publikum der Konflikt nicht interessanter ist, wenn es eher auf dem Level Oasis versus Blur ist, anstatt dass es am Ende, dass es super spezifisch ist, die Gitarre von Oasis ist besser als die Gitarre von Blur. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Ich glaube, der Konflikt müsste fürs Publikum ja immer noch nachvollziehbar sein.
Ja, ja, okay. Ne?
Also ich meine, in Pulp Fiction, was du zitierst, gibt es immer die Debatte über den Quarter Pounder mit Cheese, ja, und Le Big Mac und, ja, Pommes mit Mayo, ja, oder nicht.
Ja.
Ne? Darüber streiten sie dann.
Ja.
Aber das ist ja auf einer Ebene, die nachvollziehbar ist, und sie geht nicht so sehr in eine spezifische Tiefe, dass du als Zuschauer diesen Konflikt nicht mehr nachvollziehst.
Hey, da gebe ich dir recht. Ja, mhm. Also da kann man sich drin verlieren. Mhm. Das stimmt.
Damon Albarn ist der Sänger von Blur. Ja, Damon, okay. Albarn. Ja, ja, da kann man es drin verlieren. Also
das stimmt.
Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst mit konkret, spezifisch. Es ist nicht, es geht um was Konkretes, nicht allgemein Musik, sondern um was Konkretes, aber so auf einem Level, dass eigentlich alle drei Parteien, also der Spieler, die Mitspielerin und die Zuschauer, alle dem einigermaßen folgen können.
Ja, voll. Mhm. Das ist schon idealerweise, ja, so.
Okay.
Aber ich würde es trotzdem mitgeben, von auch zu probieren, dass das jetzt auch mal etwas ist, wo nicht alle können nachvollziehen, einfach mal das testen, wie sich das anfühlt. Mhm. Sich wirklich mal über ein, ja, nicht mega wichtiges Thema, sich mal ja, zu streiten, aber dort sehr in die Tiefe zu gehen.
Mhm.
Und man kann auch sagen, abzunerden drüber.
Mhm.
Es startet eben, ich finde Liam Gallagher den besten Sänger aller Zeiten, und ich bringe einige Argumente, wie ich mache den Vergleich zum Freddie Mercury, und dann sagst du, okay, jetzt gehst du mir aber zu weit. Freddie Mercury hat das und das erreicht, was er nie hat. Und dann gehen wir ein bisschen in ein Rabbit Hole zu dem Thema, ja, wo nicht jetzt in dem Fall sich vielleicht nicht alle können damit identifizieren, aber es entsteht, glaube ich, nicht gerne die Langeweile, weil starke Meinungen da sind und weil sie spezifisch, konkret und detailliert sind.
Mhm. Okay, das heißt, wir fangen mit einer Plattform an, wir gehen dann in irgendeinen Konflikt, der emotional aufgeladen ist, eine starke Meinung hat. Was passiert dann? Man schreit sich einfach den Rest der Fahrt an, oder wie im echten Leben, man schweigt sich den Rest der Fahrt an?
Beides. Also entweder, ich meine, das, was man jetzt beschreibt, ist eigentlich immer noch Teil vom Nothing.
Okay.
Teil. Das ist immer noch das, was es
wirklich geht. Die Debatte ist noch nicht das Something. Okay. Nein.
Das ist nur interessanter Dialog.
Mhm.
Und Something wäre der nächste Schritt. Oder, also wenn wir jetzt das Thema durch haben, von wegen, wer ist ein besserer Sänger, könnte man, je nachdem, also es kommt natürlich immer noch auf den Kontext drauf an, wo die Szene stattfindet. Wie in einem Maestro haben wir nicht so viel Zeit, aber bei Donald und Björn hätten wir jetzt die Zeit, wo wir dann irgendein anderes Thema noch aufkommen können.
Mhm.
Wo wir das ein bisschen bedienen,
mhm,
und dann als nächstes finden wir Something, und es ist idealerweise noch recycelt von Informationen, die wir vorher schon hatten.
Und wenn wir jetzt in einem, würdest du jetzt sagen, dass Something, also dass die Debatte über ein anderes Thema, also ob jetzt Blur oder Oasis die bessere Band ist, das ist immer noch Teil der Kreation der Figuren und, ja, der Beziehung.
Ja.
Und dann das Something liegt wahrscheinlich tiefer, ja, in der Beziehung.
Richtig.
Also dass sich zwei Leute trennen, weil du Blur magst und ich Oasis, ist nein, zu schwach. Ne?
Natürlich, ja, ja, aber es fängt vielleicht dort an, und dass man merkt, hey, eigentlich sind wir komplett verschieden. Wir haben jetzt herausgefunden, es hat mit Musik richtig angefangen, aber wir merken dann, du willst Kind und ich will kein Kind. Und dann haben wir Something.
Was man so klassisch an der Debatte Oasis rauskommt.
101. Und dann haben wir Something, und dann wird es, es muss nicht ernst deep werden, aber dann haben wir wirklich etwas Grösseres, Something, wo ich nehme jetzt an, jetzt mit dem spezifischen Thema, alle sich mit auseinandersetzen können. Und spätestens dann wird es auch für die, die mit diesen vorherigen Konfliktthemen nichts können mit anfangen, dann wird es interessant.
Und dann findet man, oder man sucht eine Lösung des Konflikts oder, ja, stabilisiert ihn. Ja. Würdest du denn jetzt, aber das wäre mir nämlich neu, würdest du sagen, dass eine Szene, würde es für dich zu Autofahrszenen auch die Szene gehören, die irgendwann anhält und dann vielleicht auf dem Parkplatz weitergeht? Oder würde für dich eine Autofahrszene eine sein, die, sagen wir mal, zumindest im Auto beginnt und im Auto aufhört?
Hey, das kann es schon sein. Also ich bin da nicht, ich bin nicht mega
strikt. So dogmatisch? Ich hätte es lieber dogmatisch.
Hey, nein, voll nicht. Wenn es braucht, dass man schnell anhalten, McDonald's einen Burger essen und dort weitergeht, dann ist das...
Nee, das meine ich nicht, aber so wirklich, dass sie dann vielleicht, sie gehen ins Hotel und im Hotel streiten sie sich und dann...
Ah, nein.
Und dann geht man weg und dann geht man in die Kirche und heiratet und dann endet das Ganze auf dem Friedhof.
Nein.
Das heißt, das Auto war nur der erste Akt.
Okay, nein. Doch, dann bin ich dort dogmatisch, das soll im Auto enden. Aha. Soll dort anfangen und enden und es sollte nirgendwo hingehen.
Im Grunde genommen, wenn ich dem jetzt so zuhöre, ist ja eine Autofahrszene ein Kammerspiel.
Ja, das stimmt.
Also das hat ganz große Nähe mit der Idee von 2, 3, 4 Figuren an einem Ort miteinander gefangen und sie müssen es dort miteinander aushalten.
Ja, das, so wie ich glaube, alle Kammerspiele, es zwingt dich halt einfach auch mal an einem Thema ein bisschen dran zu bleiben. Mhm. Und das auch zu erkunden und etwas Tieferes drin zu finden.
Also die Autofahrszene als ein inhaltliches Kammerspiel, weil man eigentlich aus dem Auto einfach nicht so leicht raus kann.
Nein.
Spannender Gedanke. Ich habe eine gewonnenere Zuneigung
Gott sei Dank.
Zur Autofahrszene. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich rede dir hier die Autofahrszene in dieser Folge
aus. Ich weiß,
also, ich lasse mich von diesem neumodischen Schnickschnack überzeugen. Zum Abschluss von dem Bereich, vielleicht für die daraus Inspiration ziehen wollen, hast du ein paar, ich nehme mal an, vor allen Dingen filmische Inspirationen, die uns zu Autofahrszenen helfen könnten.
Ja, schon wie das genannte Beispiel von Pulp Fiction. Also generell finde ich, Quentin Tarantino, seine Filme sind sehr, sehr gute Beispiele für Nothing, meinig, emotional und interessante Dialoge. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel, wo in einem Auto stattfindet, aber seine Filme sind grundsätzlich gutes Anschauungsmaterial für diesen Skill. Weil auch dort bei Reservoir Dogs, wo sie im Restaurant sitzen und der eine glaubt ja nicht an Trinkgeld. Er hat ja auch nichts mit Story zu tun, aber es ist eine starke Meinung und sie ist spezifisch und so.
Das wäre jetzt aber wieder so ein Moment, wo du könntest das gleiche Prinzip eigentlich auch in einem Booth von einem Restaurant machen. Ich wenn du dir einfach vornimmst, du sagst, wir bleiben hier.
Genau,
das könnte auch in einem Bett sein.
Ja. I guess, ja.
Aha. Es ist das, wir sind eigentlich hier an diesem begrenzten Ort und können nicht raus. Dann sind wir wieder in der Nähe vom Kammerspiel.
Ja. Mit andere
ein Film, der mir in den Sinn kommt, aber das ist jetzt ein Boomer-Film, also von 1957, Wild Strawberries von Ingmar Bergman, geht um die Autofahrt von einem Schwiegervater mit seiner Schwiegertochter. Der ganze Film. Also ich glaube, der Anfang beginnt beim Essen und dann wollen sie den Schwiegersohn besuchen gehen und sie fahren eigentlich 1,5 Stunden Auto. Wild Strawberries von Ingmar Bergman. Und natürlich gibt es auch eine ganze Menge Roadtrip-Movies, aber da ist ja das halt mehr Vehikel für Comedy, dass du immer neue, weirde Orte kommen kannst. Da geht es ja weniger um dieses...
Hey, darum kommt mir einfach gerade nichts anderes in den Sinn. Nein.
Und trotz alledem habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist es aber auch vor allem in Pulp Fiction, dass ich das Gefühl dafür habe. Oder ist es wirklich die für mich auch ganz starke archetypische Erfahrung, wie es halt weniger filmisch ist, als dass man es kennt. In einem Auto mit anderen Leuten zu sitzen, mit Familie, mit Bekannten, mit Unbekannten, mit den Konflikten über das, was man hört, mit Meinungsstreit, mit wer hat gerade gepupst und fahren wir jetzt halt mal bei McDonald's an oder halten wir nicht bei McDonald's an. Das, Ich glaube, ich habe eine gewonnene Zuneigung zu Autofahrszenen.
Hey, da bin ich hurenfroh.
Sehr schön. Was, Fiat Punto, ist das Auto of Choice?
Ja, aus irgendeinem Grund, ja, den habe ich schon mehrmals benutzt. Oder vielleicht auch ein VW Beetle oder so. Also ein bisschen ikonisches Auto.
Aber es sind alles kleine Autos. Warum nicht ein Golf Kombi?
Ja, aber das wäre zu basic. Also ich meine, Fiat
Punto. Fiat Punto ist nicht basic.
Nein, Fiat Punto ist ein ikonisches Originalauto.
Und der Golf nicht?
Der Golf? Nein, der Golf nicht. Noch nicht, würde ich, nein.
Also darüber streitet man dann bei der nächsten Folge, dass der Golf doch durchaus ein ikonisches Auto ist.
Nein.
Alright, wir werden uns da heute nicht mehr einigen. Der Vorteil, wenn ich in einem Golf Kombi drin wäre, ist, man könnte immer eine Leiche im Kofferraum haben, was bei einem VW Beetle einfach nicht möglich ist.
Ja, du müsstest ihn aufs Dach tun.
Ja, und das ist aufwendig. Da kannst du nicht sagen, hey Bro, ich muss dir noch was sagen, ich habe übrigens eine Leiche im Kofferraum. Übrigens, beste Satz in jeder Autofahrszene.
Es ist schon 101 Autofahrszene, dass irgendwo Leichen noch ist. Ja. Das stimmt.
Mit diesen Leichen nicht im Keller, sondern im Kofferraum beenden wir diesen Teil und kommen nun zum dritten Teil zu Björns Thema.
Okay, Gary.
Okay.
Ich möchte mit dir über eine andere Show reden, die wir da beim An und für sich haben, und das ist der Maestro. Aber über spezifisch, vielleicht ist es ein bisschen kontroverses Thema, zum Sprechen. Aber wie gönnt man einen Maestro? Was braucht es?
How to win Maestro in 4 easy steps.
Genau.
Das wäre ein gutes Buch.
Ja. Ich habe schon auch Meinungen also dazu, wo mehr wie 4 Steps sind.
Ich glaube, dass du ja wahrscheinlich mindestens doppelt so viele Maestros gewonnen hast wie ich. Also ich habe in Zürich 2-mal den Maestro gewonnen und du hast sicher mehr als 4-mal den Maestro gewonnen.
Ja.
Also Björn. Sag mir, wie man den Maestro gewinnt. Ich probiere mal.
Ja.
Dann kannst du mich ja korrigieren.
Ja.
Ich habe sicher sehr viele Maestros gesehen. Ich möchte ausholen, weil ich möchte das Konzept, das Daniela Landert mir mal erzählt hat, hier auf digitale Audio bannen und ihr auch zuschreiben, weil ich finde es unglaublich clever. Sie hat mal sich gefragt, was braucht ein guter Maestro? Nicht wer gewinnt, sondern was braucht ein guter?
Mhm.
Und sie hat gesagt, es braucht 4 Typen in einem Maestro. Die eine Person ist, du bist offensichtlich erfahren und gut und kommst auch weit. Gerechtfertigt bist du gut und schaffst es weit in der Show. Das ist so befriedigend, das passt. Keiner wird dir Jubel zugeben, es macht ja Sinn, du bist gut, kommst weit. Sie hat gesagt, du brauchst die Person, der du eigentlich anmerkst, na, die ist ein bisschen, die kann nicht mithalten, aber durch das Zufall, durch das Glück und durch einen magischen Abend kommt die Person mega weit. Das ist so der Lucky Winner. Du denkst, hoffentlich, vielleicht, wow, wenn die das schaffen würde, das wäre mega außergewöhnlich, diesen Teil. Und dann brauchst du es auf der anderen Seite. Du brauchst quasi den viel zu guten, der in der ersten Runde rausfliegt. Und du siehst der Person an, sag, ey, eigentlich, die hat einfach nur Pech gehabt und war in den falschen Szenen. Die Giganten, die stürzen. Und sie sagt, du brauchst die Leute, wo es nachvollziehbar ist, dass sie rausfliegen. Ja, die haben es probiert, das sind vielleicht ihre ersten Shows, es macht Sinn. Und du brauchst so dieses Sinnvolle, die Guten, die weit kommen und die weniger Erfahrenen, die früh rausfliegen und dann zwischen die Überraschungen ein bisschen. Und sie sagt, eine gute Maestro-Show hat alle 4 Personen. Wahrscheinlich haben wir von den mittleren 2, also den Überraschenden, die weit kommen und den Guten, die rausfliegen, ein bisschen weniger. Damit das so nicht einfach Normalität ist, sondern ja, die meisten Guten kommen weiter und wenige Gute fallen raus. Und also gut meine ich mit offensichtlich erfahrene Spieler. Das finde ich eben mega, mega spannend. Und ich glaube, ich habe Maestros gesehen, den totale Anfänger gewonnen haben. Ich glaube, es ist auch vor kurzem mal wieder passiert, dass zumindest jemand sehr, sehr weit gekommen ist. Und das heißt, du kannst den Maestro gewinnen. Einfach, because you were goddamn lucky und du warst einfach immer wieder in den 4-5 Punkte-Szenen drin, die du nicht schlechter gemacht hast, aber wo man vielleicht auch sagen kann, also wahnsinnig dazu beigetragen hast du wenig, ohne dass, abgesehen davon, dass du sie nicht kaputt gemacht hast. Aber dann würde ich sagen, braucht es am Ende einen Moment, wo du dich einmal absetzt. Ich habe das letzte in der Show gesehen, wo eine Spielerin sehr weit gekommen ist, obwohl sie eigentlich immer mitgefloatet ist. Und in der letzten Szene hat sie einem aus dem anderen Pfirsich einfach nur Paroli geboten und sah damit viel besser aus. Also ich glaube, es war mit dem Donut im Finale. Ich glaube, Donut war überhaupt nicht, kein bisschen schlechter in dieser Finalszene, war eine Zweier-Szene. Aber sie war so, auch noch überraschend konnte sie mithalten. Und deswegen hat sie eindeutig gewonnen. Also wirklich, 2/3 haben für sie gestimmt und nur 1/3 für Donut. Und ich fand das noch eines der Elemente. Also du kannst quasi überraschend weit kommen und brauchst dann deinen Moment zum Scheinen. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, worauf du ja wahrscheinlich auch hinaus wolltest. Etwas, was aus unserer Erfahrung ein Maestro, die allermeisten Maestro-SiegerInnen haben einen Moment, wo sie auffallen.
Genau. Ja. Weil eben du bist, ja, goddamn lucky, bist einmal. Vielleicht 2-mal.
Nein, also ich habe es auch schon gesehen, dass Leute wirklich 3-4-mal in 10 dabei waren, die immer 4 Punkte bekommen haben.
Ja, ja, aber ich meine in der ganzen Show.
Ja, ja, eben.
Ja, aber du bist an einem Abend bist
Abend, genau.
Und es kommt dir dann irgendwann der Moment, eben du hast gewisse Erfahrung jetzt gesammelt,
ja.
Du bist nicht mehr Anfänger, ja. Anfängerin, ja. Du darfst dich einen erfahrenen Improviser nennen. Und dann brauchst du in der Show.
Ich bin ein erfahrener Improviser. Ich wäre da eher bei 8-9 Jahren und nicht bei einem Jahr. Aber anyhow.
Ja, von mir aus. Ja, aber ja. Mehr einfach von.
Du hast ein bisschen Erfahrung, ja.
Ja, und dann so was für Skills, was für Mindsets braucht es denn, dass du kannst einen Meister gewinnen?
Ich glaube, es ist multiple. Also wenn ich jetzt, ich versuche mal jetzt aus meiner Meinung, das ist wirklich meine Meinung.
Ja.
Deswegen nur meine Meinung. Und ich mache es jetzt aber an konkreten Persönlichkeiten fest. Mhm. Ich hoffe, dass mir diese konkreten Persönlichkeiten das nicht übel nehmen. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hören. Es gibt Menschen wie Sali, auch wie Leonie, zum Teil finde ich auch den Romeo, die haben Skills, mit denen sie unglaublich viel Effekte beim Publikum hervorrufen. Sali ist es eine massive Körperlichkeit. Beim Romeo ist es oft auch das Singen und seine unglaubliche Bühnenpräsenz. Leonie hat auch dieses, erstens glaube ich, es hilft ihr, dass sie eine Frau ist und dieses clowneske, grimassige, dieses bereit zu sein, sehr schnell auf 130% zu gehen und das durchzuhalten, keine Angst davor zu haben. Mhm. Alle diese Leute haben nicht nur one skill, die haben so ein paar. Das heißt, sie können über die Show mehrere davon auspacken und sind nicht einfach in jeder Szene dasselbe. Aber sie haben Skills, die extrem viele Effekte beim Publikum auslösen. Diese SpielerInnen, deswegen nehme ich den Romeo so ein bisschen in Klammer, die brauchen oft Leute, die ihnen mal eine solide Szene bieten, auf denen sie dann scheinen können. Deswegen, wenn ich jetzt so jemanden wie mich nehmen würde, der viel mehr über das Szenische kommt, ich komme dann noch über Typen wie mich zu sprechen, der über das Szenische herkommt und ich bin im Finale mit Leonie, kann ich drauf wetten, ich verliere. Ganz klar, weil sie bringt viel mehr Effekte mit und ich glaube, ich bringe mehr so eine solide Grundlage mit. Ich schaffe es, dass die Szene, dass das Narrative gut wird, aber das wird in der Maestro nicht unbedingt gutiert.
Genau, also würdest du jetzt sagen, dass in einem Maestro auf Effekt spielen effektiver ist?
Nur, wenn du es a breit kannst, also nicht nur eine Sache kannst, und wenn du das auf solidem Scenework hinkriegst. Also du darfst mit deinen, und das ist die Stärke von all denen, die können ihre Effekte, aber sie machen damit nicht unbedingt Szenen kaputt. Sie können das in Szenen einbetten. Denn sie fallen dann auch durch, wenn sie, ich nehme jetzt mal, relative Anfänger haben, die selbst noch nicht wirklich gut mit die Szene aufbauen können, sondern die auf der Bühne sind, die suchen, ja, dann fallen die durch. Dann da gibt's ja auch Abende, wo ein Sali und wo eine Leonie in der ersten Hälfte rausfliegen, obwohl an Abenden, wo sie relativ viele Mitspielerinnen haben, die eher so das gute Szenenwork machen, kommen die dann mega weit. Deswegen, ich glaube, die haben gute Chancen, wenn sie das Glück haben, oft mit Leuten zusammenzukommen, die sie unterstützen darin, dass gute Szenen kommen und auf den Szenen können sie das aufbauen. Das ist zum Beispiel auch, wo ich sagen würde, wenn die können nämlich auch alle Szenen bauen, aber die verlieren so ein bisschen ihre herausragende Qualität, wenn sie mit Leuten spielen, die weniger Szenen bauen können. Also ich glaube, es hilft, wenn du die richtigen Partner hast. Deswegen gewinnt ja auch einen Sali, einen Romeo und eine Leonie nicht jeden Maestro, aber sie gewinnen schon regelmäßig Maestros.
Ja, ja, ja.
Das ist so mal der eine Typ. Du kannst dich nicht drauf verlassen, du brauchst eine Breite da drin und du musst dann immer noch das Glück haben, dass du deine Skills auf eine solide Szene drauf aufsetzen kannst. Es gibt einen anderen Typen, der auch regelmäßig Maestro gewinnt. Und das ist jetzt für mich der Typ Niki Hegele. Vielleicht auch Simon. Simon ist so ein bisschen der Weltenwanderin zwischen dieser Gruppe Effekt und dem, was ich beim Niki meine. Und das sind Leute, die aus meiner Sicht eine extrem gute Gabe haben, sich auf ihre Gegenüber einzulassen. Die in alle Richtungen mitgehen können. Die vielleicht im Höhepunkt der Skills, der Effekte nicht ganz mitgehen können, aber sie können mit singen, sie können mit Clownesque machen, sie können aber auch einfach mit eine schöne, solide, emotionale Szene machen und sie können auch mit weniger erfahrenen Spielerinnen gute Szenen machen. Denn ich glaube, was du wahrlich brauchst, um regelmäßig zumindest mal in die zweite Hälfte des Maestros zu kommen, ist, dass du mit allen Spielern eine gute Szene hinkriegst. Und du fällst durch, wenn du das nicht kannst. Und dann kannst du sehr, sehr, sehr geübt sein, aber wenn du nicht mit mehr oder weniger jedem und jeder, der kommt, eine gute Szene hinkriegst, läufst du große Gefahr, dass auch du dann eine 3-Punkte- oder eine 2-Punkte-Szene in der ersten Hälfte hast und überraschend rausfliegst. Dann hat es an und für sich noch gewisserweise dieses Sicherheitsnetz. Das kann dann sein, dass du dann über das Instagram zurückgeholt wirst. Aber ich glaube, um sicher in die zweite Hälfte zu kommen, ich komme seit Jahren immer in die zweite Hälfte. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal in der ersten Hälfte rausgeflogen bin.
Und das ist, weil du was gemacht hast?
Weil ich glaube, ich kann mit fast jedem eine Szene spielen. Mhm. Und dafür sorgen, dass die Szene zumindest okay gut ist.
Aber du spielst mit deiner Szene, weil du jetzt in dem Fall Szene baust.
Weil ich viel mehr am Szenen bauen bin und weniger abhängig davon bin, das ist, ich mach das und jetzt brauche ich das richtige Zuspiel vom anderen, damit das gut wird.
Aber wenn du mit jemandem jetzt spielst, wo eben wenig erfahren ist, dann langt ja Szenenbau an sich nicht.
Doch. Ich finde, du kannst, also jetzt, das wird das Thema jetzt wechseln, aber ich finde, wenn du gut Szenen bauen kannst, kannst du, dann baust du die Szene abhängig von deiner Mitspielerin. Und dann baue ich mit dem Sali eine ganz andere Szene und gehe eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Grundlage als jetzt mit, ich erfinde jetzt den Namen, Lisa Meyer, die seit 8 Wochen Impro spielt. Da gehe ich einen ganz anderen Status ihr gegenüber, da gehe ich eine ganz andere Beziehung ihr gegenüber und versuche dafür zu sorgen, dass es immer noch schöne, coole Szene gibt. Aber es sind dann selten die 5-Punkte-Szenen. Ich bin, glaube ich, so einer, der hatte so einen absoluten Durchschnitt bei 4 Punkten. Und 4 Punkte reicht nicht, um Maestros zu gewinnen. Du brauchst mehr als 4 Punkte im Schnitt, um Maestros zu gewinnen. Aber es ist so das, was mich so oft in die erste Runde der zweiten Hälfte mitbringt. Und dann gibt es Leute, die eben, deswegen, ich unterscheide mich jetzt auch von der Gruppe, die ich jetzt meinte mit Niki und Simon, die können das nämlich, plus die haben dann noch stärkere Effektskills, die sie zum Teil einsetzen können, aber sie sind nicht so, sie müssen sich nicht so drauf verlassen. Deswegen glaube ich, gewinnen die auch regelmäßig Maestros. Ja, dann glaube ich schon, dass, was wir vorhin schon mal angedeutet haben, ist, dass der Maestro ist in gewisser Weise auch ein Popularitätspreis. Das Publikum, glaube ich, als Gruppe wählt ihre 1, 2 Favoriten aus. Und damit du ein Favorit oder eine Favoritin für das Publikum wirst, bedarf es, glaube ich, 1, 2 Momente, in denen du herausstichst. Es ist immer ein bisschen überraschend, wenn Leute im Finale auftauchen und denkst, wer war es denn du bisher? Das hat mich im letzten so umgehauen, wo ich das gesehen habe, wo dann halt im Finale einfach Donner das Wasser gereicht wurde, 1-1, und das war dann so, deswegen war es, glaube ich, so überraschend. Das war so, wer warst du in der Holy shit, das geht ja doch. Wo natürlich der Donner zum Beispiel in der Show, gerade in der allerersten Szene, hat er eine Dia-Show gemacht und hat die erzählt. Und das heißt, er hat sehr viel Präsenz gehabt. Und man kannte ihn und man hat ihn gehört und er hatte viel Raum. Also dieses einen Effekt oder Raum haben, ist ein wichtiges Element.
Ja, definitiv.
Ich habe noch einen Gedanken, dann gebe ich dir gerne das Wort zurück und nehme mich wunder, was du denkst. Der Maestro ist für viele Impro-Spielerinnen, die so in ihrer zweiten Phase sind, brutal. Also zum Beispiel Leute, die viele Kurse gemacht haben und jetzt Masterclass machen. Immer wieder. Masterclassler, die viele Kurse gemacht haben, die vielleicht auch schon in ihrer Kurszeit 1, 2 Maestros haben mitspielen können, leiden aus meiner Beobachtung oft am Maestro. Und es kommt an diesem Moment heran, wenn du Maestro spielst und du bist unbefangen und frei. Und es ist dir wirklich egal. Ist es aus der Erfahrung her, kommst du oft weit im Maestro. Dieses unbefangene, freie, spielfreudige. Wenn du was beweisen möchtest, aber die Skills noch nicht hast, dann entsteht ganz oft eine Verkrampftheit. Dann hört man das Game, die Szene, überlegt sich, was müsste ich jetzt tun? Und das verzeiht der Maestro ganz oft nicht, weil du A, die Zeit nicht hast und B, nicht die Mitspieler hast, die dann das vielleicht so mitspielen, wie du es gerade denkst. Und dann hat man Angst, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, kriege ich nur 2 oder nur 3 Punkte. Und das ist oft eine Verkrampfende. Deswegen meine ich mit der zweiten Phase. Ich habe schon erste positive Erfahrungen mit Impro auf der Bühne gemacht. Und ich versuche jetzt vor allen Dingen, diese positiven Erfahrungen zu reproduzieren, zu zeigen, ich kann das immer wieder. Und das ist eine der Gruppen, die ich das Gefühl habe, da ist Maestro eine super geile Schule, weil Maestro ist nun mal brutal ehrlich. Das Publikum ist relativ brutal ehrlich. Das Publikum, es ist selten so, dass wirklich das total daneben liegt, dass die rausfliegen, die doch wahnsinnig brillant waren. Es spiegelt dir das halt zurück. Und dann gibt es, glaube ich, eine Phase, die danach kommen kann, die dich in einen gewissen Zustand von, ja, Zen. Ich bin entweder so fähig, dass ich mit allem umgehen kann, oder es ist mir auch einfach wirklich nicht mehr ganz so wichtig. Weil mein innerer Wert als Improvisateur nicht mehr daran liegt, ob ich jetzt in der ersten Runde rausfliege oder nicht. Und das ist, glaube ich, auch eine Befreiungsart. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt zum Beispiel mit mir, Niki oder Simon meine, wo dann kommt, ich spiele mit dir. Weil, ehrlich gesagt, natürlich möchte ich gewinnen, aber ich habe das Gefühl, zu gewinnen heißt nicht, ich liefere eine gute Show. Zu gewinnen, der einzige Weg für mich zu gewinnen ist, ich spiele mit euch gute Szenen. Und damit verschiebe ich den Fokus weg von dem, was tue ich, hin zu, wie kriegen wir zwei eine gute Szene hin. Und weil ich mich für handlungsfähiger in der Szene halte, muss ich dir folgen, in welche Szene du gehen musst, willst, kannst und mit der mitgehen.
Aber ganz ehrlich, machst du das?
Ja. Ja, ich habe beides. Ich möchte gern gewinnen und es ist mir gleichzeitig, ich weiß, ich werde nicht gewinnen. Und ich weiß, mein Anspruch an mich selbst ist es, mit denen, die da sind, gute Szenen zu spielen. Und seitdem komme ich immer in die zweite Hälfte. Wirklich. Also ich, mögen mich ja Leute mir zuschreiben und sich daran erinnern, weil ich das letzte Mal rausgeflogen bin. Ich bin mal, ich glaube, dieses oder letztes Jahr rausgeflogen und bin dann zurückgeholt worden in der Pause. Ja, das ist so interessant, weil seitdem ich mit mir klar bin, ist, ich werde wahrscheinlich nie wieder ein Maestro gewinnen. Und selbst wenn ich ins Finale komme gegen Leonie, verliere ich es gegen, ist jetzt auch vor kurzem passiert. Dann ist es für mich leichter und freudvoller, diese Show so zu spielen. Ich glaube, das liegt aber an mir als Spieler. Ich glaube, wenn ich ein Spieler wäre, der besser, stärker in wirkungsmächtigen Effekten wäre, dann würde ich es anders. Dann könnte man sagen, mein Ansatz wäre ein anderer. Ja, ich glaube, das sind für mich die drei Zugänge. Wie könnte man Maestro gewinnen? Du hast entweder super starke Effekte und kannst die einsetzen, ohne dass du damit Szenen zerstörst. Du kannst gute Szenen bauen und kannst das mit allen. Das ist, glaube ich, nicht so eine sichere Wahrscheinlichkeit, weil du das Problem hast, wenn du dann einen mega starken Effektspieler dabei hast, der könnte dich einfach überrennen. Oder du bist wirklich furchtlos und du siehst wirklich diese Furchtlosigkeit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Es gab mal ein Masterclass, war das ein Masterclass-Teilnehmer? Ja, war ein Masterclass-Teilnehmer, der Luca. Der war in der Masterclass, der ist dann in der Masterclass ausgestiegen.
Ja, ich weiß.
Der den Maestro im Comedy House gewonnen hat. Seine erste Show ever, wo er irgendwann auf der Bühne stand und sagt zum Publikum, ich weiß gar nicht, wie das Spiel funktioniert. Und so seine Furchtlosigkeit, ich habe gedacht, ich mache einfach mal, aber jetzt merke ich, ich kann es gar nicht, weil ich verstehe es gar nicht gut genug. Der hat seine Furchtlosigkeit so präsentiert, ohne dass man je um ihn Angst hatte, dass er der erste Masterclassler war, der innerhalb der Masterclass den Maestro gewonnen hat. Das geht, glaube ich, auch. Ich glaube nicht, dass die es wahnsinnig leicht haben in unserer schnellen, wir haben ja einen relativ schnellen, relativ dichten High-Pace-Maestro. Da gibt es andere Orte, die das nicht so sehr machen, weil die dann auch immer mit größeren Gruppenszenen spielen. Also wir machen das, weil wir relativ viele Zweier-Dreier-Szenen im Maestro machen. Ich weiß noch, in Calgary waren die meisten Szenen zu 5-6. Und dann wird das Ganze viel entspannter. Weil du musst nicht so viele Szenen machen, du kannst den Szenen mehr Raum geben, du hast mehr Luft dazu. Ja. Also Effekte, mitspielen oder es wahrlich schaffen, furchtlos zu sein. Ja, du willst unbedingt was sagen, glaube ich.
Ja, ich finde es sehr interessant, was du sagst. Ich habe schon auch versucht, jetzt tatsächlich mich selber in deine drei Kategorien einzuordnen.
Wo siehst du dich denn?
Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, auf Effekt. Aber nicht Effekt mit einem bestimmten Skill wie jetzt singen oder eben clowneske Grimassen schneiden. Aber meine Herangehensweise an einem Maestro ist es, dass ich möchte mich beweisen. Beim Publikum in der ersten Hälfte in einer von diesen drei Szenen. Irgendwo dort drin. Und das bedeutet für mich, dass ich wird mir den Fokus nehmen, schon auch mit dem Risiko, eine Szene können kurz zu zerstören. Von mir, also ich, das Risiko nehme ich in Kauf, weil ich möchte dem Publikum sagen, ich bin da und ich kann das und ich mache das so. Aber darum, es ist nicht ein Effekt, sondern es ist das, was du vorher angesprochen hast, ist so, sich den Raum auch zu nehmen. Und was mir ja immer wieder auch auffällt, dass Leute auch mit viel Erfahrung das zum Teil nicht machen. Und darum sich mit Publikum beweisen, klingt ein bisschen hart, aber es geht um eben, was du ja vorher gesagt hast, ah ja, du bist auch in der Show dran gewesen. Mhm. So, es geht um zu merken, ah ja, du bist im Fall da. Und du nimmst dir den Raum und du hast Skills.
Und ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube, ich würde jetzt ganz gewagt behaupten, du bist noch nicht, wenn das eine Entwicklungsphasen sind, ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, du bist zumindest nicht in der Entwicklungsphase im Moment, zu sagen, es ist mir egal, ich bin hier und mach so. Das weiß ich auch. Das halte ich auch eigentlich eine Stärke für dich. Ich glaube aber, dass du das in 10 Jahren nicht mehr so sagen wirst.
Also
ich möchte mal sagen, ich glaube, du hast eben einen Skill, den du jetzt unterschätzt. Und deine Skills sind Punchlines. Also womit du beim Publikum ja massiv ankommst, ist auf eine gewisse Weise dein boyish Charm. Ne? Das ist ein großer Effekt, den du hast, oder? Du bist ein attraktiver, junger, boyish Mann, so dieses wilde, hey, cool doch. Und gleichzeitig, ja, jetzt wird der arme Björn ganz rot, als ob er sich das nicht bewusst wäre. Du hast dieses wilde, attraktive, boyische miteinander, das macht dich erstmal interessant, man freut sich auf dich und dann kannst du und lieferst du dir auch relativ regelmäßig Punchlines ab. Und damit meldest du dich ja beim Publikum an. Das würde ich sagen, ist deine Qualität. Es ist total richtig, Punchlines ist absolut zerstörungsfähig für Szenen. Ne? Und du bist dann, vielleicht kriegt die Szene viele Punkte und der Björn ist derjenige, der von dieser 5-Punkte-Szene übrig bleibt und die anderen drei waren auch da, aber wurden nicht erinnert. Aber es ist, glaube ich, dein Skill. Dein Skill ist die Punchline. Ich würde sagen, mein Skill ist eben vielmehr das Supporten, das Weltbauen. Wo falle ich auf? Wenn du sagst, du sorgst in jeder Szene dafür, dass man dich sieht, ich bin in jedem Maestro irgendwann Supportfiguren. Mhm. Und deswegen, glaube ich, kennt mich auch jeder bei der Show. Ach, der ist der da die Kuh oder der da das Paket gebracht hat. Mhm. Ich glaube, meine Intention, ich hoffe es zumindest, meine Intention ist es nicht, ich möchte bei euch auffallen, damit ihr mich erinnert, damit ich in die zweite Hälfte komme. Es ist, weil ich kriege auch diese Punkte nicht. Es ist ja einfach nur, man hat sich an mich erinnert. Es ist wirklich die Intention, jede Szene zu versuchen, besser zu machen. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass der im Sinne von einem guten Maestro sein besser wäre als deiner. Wirklich nicht. Weil es wäre, glaube ich, nicht unbedingt gut für einen Maestro, wenn du 10 Leute hast, die alle dauernd reinspringen und versuchen, die Szene besser zu machen. Ich glaube, es braucht einen Mischcast. Und ich glaube einfach, dass mein Stil, ich werde deswegen auch in 10 Jahren deutlich weniger Maestros gewonnen haben als du. Und das ist meine Rolle da drin. Ich weiß eben nicht, weil ich kenne auch den sehr verkrampften Björn an Maestros. Und vor allen Dingen, glaube ich, bin ich meistens nach Maestros, vor allem wenn wir gespielt haben, zufriedener als du. Mhm. Ne, weil es ist für mich nicht so, ja, waren 2 gute Szenen und ich habe dazu was beigetragen. Reicht mir, und ob ich jetzt diese Krone habe und am Ende dann wie ein alter Boomer tanzen muss, Gerard, der Impro-Boomer, muss dann tanzen auf der Bühne.
Ja, vielleicht eins klarstellen, also ich glaube, ich bin nicht mehr in der Phase, wo ich das Gefühl habe, Maestro gewinnen macht dich zu einem besseren Impro-Spieler oder Spielerin.
Aber du warst mal in der Phase?
Ja.
Ah, okay.
Ja, ja. Aber du sagst es richtig, also mir ist es nicht egal. Also mir ist die Show sehr wichtig und jedes Mal, wenn ich mitspiele, dann will ich gewinnen. Und es schießt mich auch an, wenn ich rausgehe. Und zwar richtig, und zwar so, dass auch Tiara nach der Show zu mir kommt und sagt, hey, ich habe es richtig scheiße von dir gefunden, dass man gesehen hat, dass es dich angeschissen hat, dass du rausgehst. Weil es mir wichtig ist, weil ich mag die Kompetitivität auch sehr.
Ich glaube, das tönt jetzt wirklich, sorry, boomerig und väterlich. Das ist, glaube ich, ein Entwicklungsschritt. Dass man dann darüber hinausgeht und sagt, ich mache das, wie der Donald es sagt. Ich will gewinnen, als wäre es das EM-Finale und ich verliere aber so, als wäre es und das kann ich. Ich will auch gewinnen. Solange ich auf der Bühne bin, will ich gewinnen und ich weiß jeden Zeitpunkt in der Show, weiß ich ganz genau, wie viele Punkte ich habe und wie ich so im Vergleich zu den anderen bin. Ich weiß es immer. Ich zähle mit. Aber wenn ich verliere, ist es mir wirklich eine Minute später egal.
Gut, dann bin ich von mir aus dort noch im Entwicklungsschritt.
Wenn es denn einer ist. Es gibt ja, vielleicht so einfach vielleicht ist es auch eine andere Attitüde. Ja.
Es hat vielleicht aber auch mit dem zu tun, wie meine Entwicklung beim An und 40 war und wie ich mich gelernt habe, mich zu verbessern. Und es ist schon so, dass man muss kämpfen für für den Fokus auf der Bühne, bei einem Meister noch spezieller. Also einfach nur mitschwimmen und zudienen wird einfach nicht lange. Also ich habe schmerzhaft müssen feststellen, vor allem jetzt zum Beispiel auch mit dir, ein Meister zu spielen, dass ich nicht einfach nur im Ecken kann stehen und ja genau und sagen, sondern dass ich muss mutige, grosse Entscheide fällen, schon mit dem Risiko, dass sie nicht den Effekt haben, wo ich vielleicht mir erhoffen, aber ihr, dass ich das muss machen und lieber etwas Dummes als nichts.
Das, ich möchte jetzt schon nachgehen. Was heißt denn das? Also, wenn du sagst beim An und für sich, wenn du dich nicht nach vorne kämpfst, kommst du nicht in die Szene.
Ja.
Mhm. Ich glaube nicht, dass das unwahr ist. Ich glaube, dass das An und für sich sagt, nimm dir deinen Platz. Ich glaube, dass An und für sich lässt aber auch dann den Platz, man ihn nimmt. Ich glaube nicht, dass er dauernd verteidigt
wird. Wenn du einen Knochen hast, dann ja. Aber der erste Schritt musst du selber machen.
Das ist richtig. Das würde ich auch unterschreiben, dass das für ein professionelles, auf Publikum ausgerichtetes Impro-Theater relevant ist. Dass du das bereit bist, dir zu nehmen. Und Lücken werden nicht stehen gelassen, bis dann sich jemand dann emotional bereit ist, in die Lücke reinzutreten. Sondern wenn eine Lücke da ist, betritt jemand die Lücke. Und wer sie zuerst betritt, betritt sie. Ich glaube aber nicht, dass das heißt, dass womit betrete ich die Lücke? Betrete ich sie damit, dem Publikum zu gefallen? Und alles, was ich tue, ist einfach nur dafür, dass ich dem Publikum gefalle? Oder ist es, der Szene zu dienen? Das würde ich, glaube ich, sagen. Und ich glaube, ja, du hast schon recht. Also du hast recht, das An und für sich auch, ja, das An und für sich verlangt, dass man seinen Platz da drin findet. Da stehe ich auch dazu, ist halt auch sinnvoll und richtig.
Mhm. Also ich finde das.
Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt darum sein muss, um einen Effekt zu liefern.
Nein. Mhm. Nein, nicht um einen Effekt zu liefern, aber zum Präsenz markieren.
Aber was ich dir, mein Lieber, auch schon x-mal gesagt habe, ist, du brauchst keine Beweise dafür, dass du ein guter Impro-Spieler bist. Also du musst, weil du das ja so ein bisschen sagst, im An und für sich habe ich mich wie durchsetzen müssen. Ich glaube, dass das viel mehr mit dir was zu tun hat. Das macht, glaube ich, viel mehr was auch jetzt drehen wir den Kreis zum Anfang, dem Unihockeyspieler, der mal auf Nationalmannschaftsniveau war. Ich würde mich wirklich, ehrlich gesagt, dagegen wehren zu sagen, dass wir dich und auch alle anderen nicht nach ihrer Qualität, die wir in Proben, in Workshops und in allen Shows sehen, beurteilen und nicht nur danach, ob sie Maestros gewinnen können.
Ja, das stimmt. Ja. Also das bin ich auch einverstanden damit.
Ja.
Dass es nicht an dem gemessen wird.
Aber?
Aber es geht eben darum, die Wirkungsmomente können zu setzen.
Ja.
Und die mutigen Entscheidungsfälle einen Wille zu setzen.
Voll. Und da will ich dir recht geben. Ich glaube, das muss ein professionelle Impro-SpielerInnen, die muss das können. Die muss und er muss und alle müssen rausgehen können und in der Lage sein, einen Wirkungsmoment, zumindest es zu probieren, einen Wirkungsmoment zu setzen. Und Leute, die sich das nicht trauen, die wären bei uns auch auf Dauer feil am Platz. Und ich glaube, da zum Maestro zurückzukommen, da kann dir der Maestro eben mega helfen. Denn der Maestro verlangt von dir, dass du das auch kannst. Aber ich glaube, wenn man langfristig, und ich würde sagen, man ist gut im Maestro, da würde ich sagen, wenn man regelmäßig in die zweite Hälfte kommt. Das heißt nämlich, dass man in kurzen, gamigen Szenen, dass man die gut machen kann. Also dafür sorgen, dass die gut kommen. Und ich glaube, da würde ich eine qualitativ gute Impro-Spielerin bewerten, wenn sie es schaffen, regelmäßig in die zweite Hälfte zu kommen. Ich glaube, alles oben drüber hängt total von dem Cast ab und wer da drüben übrig ist. Regelmäßig zu gewinnen, bedarf, dass du, glaube ich, gut die kurzen Szenen kannst und dann auch noch wirklich Effekte liefern kannst, dann gewinnst du das, glaube ich, regelmäßig. Also ich glaube, gute Szenen mit jedermann spielen zu können, ist die Grundlage für die zweite Hälfte und zum regelmäßig Gewinnen darauf aufbauend noch 1, 2, 3 starke Effektwerkzeuge zu haben, die beim Publikum ankommen. Damit gewinnt man den Maestro.
Und um jetzt das Ding zu machen, wo bei jedem Podcast kommt, sage
ich,
was für ein schönes Schlusswort von dir, Gary.
Was? Wirklich? Das war's.
Ah, okay, gut. Danke vielmals.
Ich glaube, Björn hängt nach, dass ich ihm gesagt habe, er müsste nicht jeden Maestro gewinnen.
Nein, ist gut.
Björn, das war's mit den One-on-Ones aus dem 41 Kernteam. Du bist Nummer 20, der Letzte gewesen. Von all denen, die du bisher gehört hast, weil du kannst noch nicht alle gehört haben, weil wir nehmen diesen Podcast auch, bevor alle ausgestrahlt wurden. Gab's für dich das Highlight? Irgendein Highlight aus denen, die du bisher gehört hast?
Hey, nein. Nein, da wollte ich jetzt auch sagen, nein, weil ich habe alle in ihren Formen Spannung gefunden. Ich habe auch alle gehört.
Okay.
Ich finde sie alle geil. Ich finde es geil, dass du das machst, Gary.
Danke. Wir machen es sicher auch weiter. Mal schauen, auf welche Art. Wir möchten sicher noch ein paar mehr One-on-Ones mit Leuten auch außerhalb von Mann für sich führen. Und ich würde sehr gerne eine Podcast-Reihe starten, in der wir eben Impro-theoretische oder Impro-Konzepte erklären. Da werden wir dann auch sicher den Björn wieder hören, wenn Björn in 11 Minuten erklärt, was Autofahrszenen sind. Wo wir dann einzelne Konzepte euch näher bringen möchten. Mal schauen, was passiert. Ich hoffe, dass es nächste Woche weitergeht. Mal gucken. Vielleicht machen wir eine Pause. Ich weiß es jetzt noch nicht, weil... Ganz ehrlich, es ist noch ein bisschen hin, bis diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird. Nichtsdestotrotz ist es an dieser Stelle immer an seiner Ordnung, einigen Leuten zu danken. Und ich möchte auch zum 20. Mal dem Dani Giger für die Musik danken. Und ich möchte mich heute mal beim Restaurant Osso bedanken dafür, dass es in Umgebung vom Zollhaus einen Ort gibt, der Filterkaffee macht. Und meine Damen und Herren, ich weiß, es gibt so viele Kaffee-Freaks da draußen, aber ich sag's euch, das wahre gute Kaffee steckt in einem richtig gut gemachten Filterkaffee. Und Osso hat einen sehr, sehr guten Filterkaffee. Ich kann es euch sehr empfehlen. Ihr kriegt 2 Tassen für den Preis von einem. Und danke, liebe Eva, dass du Filterkaffee in deinem Restaurant anbietest. Und danke der Filterkaffeemaschine vom Osso. Björn, wem möchtest denn du gerne danken?
Hey, ich würde gerne den Kreis schliessen, was Uni-Okay betrifft, und mich bei meinem ehemaligen Trainer bedanken, der das ganz sicher nicht wird hören. Aber trotzdem, danke vielmals Heikki Lukkonen, wo unser Trainer war in der U18, wo grosse Weisheiten von sich gegeben hat, an die ich immer noch denke. Mhm. Er hat gesagt, Schüsse immer Richtung Tore. Und das habe ich nie vergessen.
Das danke ist literally Björns Einstellung bei Maestro.
Ja.
Schüsse immer Richtung Publikum. Ja, und damit kommen wir zum Ende. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr euch gefallen hat und dass ihr den Podcast auch weiterhin abonniert. Dann verpasst ihr keine der hoffentlich auch nächste Woche weiter erscheinenden Folgen. Ihr dürft gerne auch mal in den Impro for Business Podcast reinhören. Folgt doch dem 41 auf Social Media, Instagram oder ihrem WhatsApp-Channel. Dann erfahrt ihr auch schöne Hintergrundinformationen über uns. Und hoffentlich bis nächste Woche. Und dann seid ihr wieder mit dabei. Das war's mit der heutigen Impro-Lounge. Danke, Björn.
Danke, Gary.